You cannot be serious!
Mein heutiger Gast ist Ricky Osterthun, Nummer 58 der Welt gewesen. Bis er 27 Jahre alt war, war er Tennisprofi, hat gegen Legenden gespielt. Jimmy Connors, Guillermo Vilas, gegen unglaublich viele Top 100 Spieler. Ich habe hier ausgedruckt vor mir die Top 100 des Jahres 1987 liegen, war mit ganz, ganz vielen deutschen Legenden natürlich auch auf dem Court. Beruflich sehr erfolgreich. 1964 geboren, in Hamburg, in der Nähe von Hamburg dann das Tennisspielen begonnen. Herzlich willkommen, Ricky Osterthun.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Es freut mich sehr, dass ich dabei sein kann. Habe schon viele Podcasts gehört und finde toll, wie ihr das Thema Tennis unter die Leute bringt und neue Ideen habt, wie man es auch in Zukunft machen kann, und freue mich sehr.
Vielen herzlichen Dank für die Blumen. Die gebe ich weiter natürlich an Lars Kreinhang, der leider nicht neben uns sitzt. Der war in Australien, hat sich leider da eine Krankheit eingefangen, Fieber, und ist aber auf dem besten Wege wieder zur Genesung und sei an dieser Stelle aber sehr herzlich gegrüßt. Wir vermissen ihn natürlich schmerzlich, aber umso schöner ist das, dann kann ich hier ganz knallhart meinen roten Faden durchziehen. Also die Vorbereitung hat mir schon großen Spaß gemacht, Ricky. Ich habe das eben im Vorgespräch kurz angeteasert. Ich habe zwei Sprachnachrichten für dich und ich hatte eine schlaflose Nacht. A, weil ich heute mein entscheidendes Tennispunktspiel habe. B, weil meine Tochter heute Tennisturnier schon gespielt hat heute Morgen. Wir treffen uns ja hier persönlich im schönen Hamburger Hotel Tortue. Und dann war ich echt die ganze Zeit überlegt, welche Sprachnachricht nehme ich denn jetzt? So, also Sprachnachricht A oder B. Und ich fange jetzt einfach mal an und spiele dir die erste vor. Wir kommen dann später zur zweiten, weil beide Sprachnachrichten sicherlich ganz viel Gesprächsstoff sorgen werden. Hast du eine Idee, wer mir eine Sprachnachricht geschickt hat?
Ja, also am naheliegendsten wäre, wenn eine von Torre dabei ist.
Jawohl.
Das ist ja mein Kumpel, mit dem ich so viel erlebt habe. Wir sind nach wie vor beste Freunde und ansonsten, ja, wüsste ich es nicht.
Okay, also Tore Meinecke ist schon mal ein Treffer. Here we go.
Hi Ricky, hier ist Torre. So wie du mich präsentieren durftest, darf ich dich jetzt präsentieren. Ich bin unheimlich stolz, dich als meinen Freund bezeichnen zu können. Das seit mittlerweile 46 Jahren mindestens. Wir haben die schönsten Sachen erlebt zusammen. Viele Siege haben wir errungen. Wie viele schöne Sachen haben wir erlebt in Amerika oder in Israel oder was auch immer. Und wir haben das Schlimmste erlebt zusammen. Wir waren zusammen in dem Auto, als ich den Unfall hatte, wo ich im Koma lag. Ich wünsche dir viel Spaß bei deinem Interview und du bist ein toller Typ. Danke. Ciao.
Cool. Das geht natürlich runter wie Öl. Mit Tore Meinecke haben wir schon eine Folge aufgenommen oder drei Folgen sogar. Der lebt in der Schweiz. Guter Kumpel, 67er Jahrgang, du bist 64er Jahrgang. Ihr habt dennoch natürlich viel miteinander Tennis gespielt, insbesondere hier in Hamburg. Vielleicht noch mal ein paar Worte von deiner Seite zu der Sprachnachricht.
Ja, also Torre ist, wie gesagt, mein ältester Freund auf der überhaupt im Tennis. Wir haben uns ja in der Jugend schon gesehen, obwohl wir so ein paar Jahre auseinander sind. Aber er ist ja auch in Niendorf aufgewachsen. Wir haben zusammen trainiert, zusammen zum Training gefahren. Unsere Eltern, mal hat der eine uns abgeholt, mal der andere. Wir sind zusammen zu Clipper gegangen. Wir haben Doppel gespielt, die ganze Karriere zum Großteil miteinander verbracht. Also es ist nicht nur ein Freund, sondern ein Weggefährte, jemand, mit dem ich so viel erlebt habe, und nach wie vor haben wir einen super Kontakt. Also das ist ein Geschenk im Leben, wenn man so einen Freund hat.
Hm. Wenn man euch nicht hat Tennis spielen sehen, also ich war ja Balljunge am Roten Baum. Du erinnerst dich gut, wie ich dir die Bälle zugeworfen habe, Ricky.
Natürlich.
Ne? Immer dreimal aufgekommen, an den Füßen vorbeigerollt, du die Augen verdreht. Nee, Spaß beiseite. Also Wie würdest du euch beide als Tennisspieler beschreiben? Also natürlich werden jetzt alle Hörer YouTube mal anschmeißen. So viel gibt es da gar nicht, wo man dann irgendwie sich alte Matches anschauen kann. Aber hier und da findet man etwas. Wie würdest du euren Spielstil beschreiben?
Also wir sind ja noch mit Holzschlägern aufgewachsen. Und da hat man natürlich schon noch eine andere Technik gehabt. Das heißt, wir haben jetzt nicht auf jeden Ball draufgehauen, so stark man kann, und sondern es wurde doch viel auf Taktik, auf Tempowechsel, auf Slice, auf taktische Dinge gelegt. Und insofern würde ich sagen, Torre war noch eher so, dass er eine unglaublich gute Technik hatte und war ja auch unheimlich talentiert und hatte da schon sozusagen von frühester Jugend an das gesamte Rüstzeug. Bei mir war es tatsächlich so, dass, sagen wir mal, ich mein Spiel auch immer so weiterentwickelt habe. Also vom Holzschläger, wo man eher ruhigeres Tennis gespielt hat, so ein bisschen klassischer noch, als dann die Mid-Size-Schläger aufgekommen sind, bin ich dann auch mehr zum Topspin übergegangen. Der Spielstil war natürlich nicht so, wie man das heute kennt, sondern schon noch ein bisschen anders.
Wenn ich mich an dich erinnere, dann sage ich, du hast einen Snowart-Schläger gehabt. Ist das richtig? Habe ich das geträumt?
Nee, einen Snowart hatte ich nicht. Nee. Ich hatte eigentlich ganz lange Donny.
Donny.
Die hatten ja dann die besten Holzschläger gebaut.
Okay.
Björn Borg hat das ja natürlich promotet und dann haben die diverse gute Holzschläger rausgebracht. Und später war ich kurz bei Kennex. Die kennt man
Pro
heute.
Kennex. Hatte
genau,
ich auch.
Pro Ace. Ja, genau. Pro Ace. Den hatte ich gespielt. Der wurde dann irgendwann nicht mehr hergestellt, was sehr schade war.
330 Gramm in Schwarz, lackiert genau. Mit braunem Griff.
Genau, ganz genau. Ja, hab ich gehabt. Ein super Schläger damals. Und danach bin ich dann wieder zu Donny zurück und irgendwann dann zu Wilson.
Ah, okay. Ist ja der verlängerte Arm, haben wir durch Boris Becker ja gelernt. Über den wir auch noch sprechen werden, weil, ich habe ein Stichwort vergessen bei der Vorstellung, ich sitze hier mit einem Davis-Cup-Spieler, also einfach damit die Leute das auch mal richtig einordnen können. Der 64er-Jahrgang ist ja der geburtenstärkste Jahrgang in Deutschland gewesen, meines Wissens, und dementsprechend hattest du auch viel Konkurrenz in deinem Jahrgang, aber auch 3, 4, 5 Jahre vor und nach dir.
Ne? Ja, also wir waren hier in Hamburg schon ein guter 64er-Jahrgang, Hier Christian Kral, Christian Geier, Patrick Buhr, also alles Spieler, die ja auch hier Bundesliga gespielt haben. Mit dem bin ich aufgewachsen und da war viel Konkurrenz in Deutschland sowieso. Da gab es schon sehr viele.
Christian Geier auch hat an die 100 gekratzt. Der war so 120, ist auch einer unserer Traumgäste. Hier hat uns schon mal eine Sprachnachricht geschickt für irgendeine Folge. Linkshänder, Fischer Monoschläger gehabt. Wie hast du den in Erinnerung? Es gibt natürlich unglaublich tolle, lustige Geschichten auch, aber auch da als Tennisspieler, ich habe den beim UHC bei der Quali vor Augen, wie er da tief in der Alpha-Hocke wie ein Skifahrer beim Return steht.
Ja, also Christian, wenn du das jetzt hörst, du wirst mir verzeihen, aber du bist natürlich so ein Vollblut-Spieler mit allen Emotionen, mit jeder Phase deines Körpers hast du Tennis gelebt, hast uns mit deinen, ja, wie soll ich sagen, mit deiner Art, teilweise auch mit deinen Eskapaden, mit deiner Leidenschaft viel Toleranz abgefordert. Aber du warst natürlich eine unglaubliche Bereicherung als Typ, warst du immer einzigartig, großartig. Immer wenn du gespielt hast, haben sich die Spieler da schon langsam hinbewegt, weil man wusste, gleich passiert was Interessantes. Und das macht ja auch ein bisschen die Salz in der Suppe aus. Also jemand, der wirklich bisher heute als Trainer noch leidenschaftlich, und das merken ja auch deine Leute. Ich habe mit vielen gesprochen, die mit dir mal trainiert haben. Also wenn jemand Tennis liebt, dann auch Christian Geier. Den müsst ihr unbedingt hier haben.
Also die Einladung wurde mehrfach durch den Rücken ins Auge ausgesprochen, hiermit nochmal. Würde mich sehr, sehr freuen. Habe ihn auch beim Punktspiel als Clipper-Trainer, bei dem du gespielt hast, beim SVB mal gesehen, wie er auf der Bank saß und gecoacht hat. Und ja, also wenn man etwas lernen kann, dann sicher die Leidenschaft auch beim Coachen auf der Bank und wie er mitleidet, die Körpersprache ist allein. Also ich habe weniger das Match angeschaut, ich habe mehr Geier auf der Bank zugeschaut, wie er mitgelitten hat mit seinem Schüler.
Ja, das stimmt. Ja, Christian war wirklich immer ein Highlight und Da war für Unterhaltung gesorgt.
Clipper war das Stichwort. Also wenn ihr jetzt Wikipedia anschmeißt und Ricky Osterthun eingibt, dann steht da Clipper THC. Aber ich habe auch im Vorgespräch erfahren, nee, er hat vorher noch kurz bei Flottbeck gespielt, aber angefangen beim TC Garstedt. Und Garstedt, wenn man ganz genau ist, ist Schleswig-Holsteiner Tennisverband. Aber geboren wurdest du in einer Hamburger Klinik, also bist ein Hamburger Jung, richtig?
Ja, ich bin in Hamburg geboren. Wir sind dann irgendwann nach Garstedt und später Norderstedt gezogen. TC Garstedt ist richtig, gehört zu Schleswig-Holstein, aber damals und über viele Jahre tennismäßig zu Hamburg.
Aha.
Wir haben auch eine Hamburger Vorwahl beim Telefon. Wir fühlten uns dann doch immer mehr so dem Hamburger zugetan. Mhm. Da möchte ich gerne kurze Geschichte erzählen. Mhm. Es war ein kleiner Tennisclub mit 4 Plätzen. Wir waren so eine gute Jungstruppe, haben uns da eigentlich jeden Tag getroffen, Fußball gespielt, Karten gespielt und natürlich viel Tennis gespielt, aber nur untereinander. Wir wussten gar nicht, sind wir nun gut oder nicht gut. Und haben irgendwann, das müsste, wenn ich mal kurz nachrechne, 1974 gewesen sein, wurde unsere Knabenmannschaft zur Hamburger Meisterschaft Knaben angemeldet, die eher bis 14 geht.
Ja.
Einige von uns waren 10, ich war 10, einige vielleicht 12 und einer, glaube ich, 14. Also wir waren noch sehr jung und waren unglaublich nervös vorm ersten Punktspiel, haben 9-0 gewonnen, standen später im Finale gegen UAC, die alle 2 Köpfe größer waren und die dann so auftraten, so jetzt die kleinen Jungs, die hauen wir jetzt mal weg und haben 5-4 gewonnen und haben für eine kleine Sensation gesorgt im Hamburger Tennis und auf einmal wusste man, wer der TC Garstedt ist und das war natürlich ja für den Club, für uns als Jungs, die da Tennis gespielt haben, eine unglaublich tolle Geschichte schon.
Ist auf jeden Fall ein Verein, der mir auch immer bekannt ist, aber auch eben so aus Geschichten aus deinem Jahrgang, aus der Region, da gab es irgendwie Brüder.
Genau, die Krause-Brüder.
Die Krause-Brüder, genau, der Name lag mir auf der Zunge.
Genau.
Die haben wahrscheinlich mitgespielt.
Die haben alle mitgespielt. Und um das vorwegzunehmen, wir haben dann in, wann war das, 2000, haben wir mit fast der gleichen Mannschaft nochmal Jungs-Senioren gespielt. Das hat sich der Kreis nochmal geschlossen.
Ach komm, aber heute, auch um diesen Kreis kurz zu schließen, du bist ja kurz vorm 60. Geburtstag, am 2. Mai, wenn ich das so richtig auf dem Radar habe, wird in Hamburg groß gefeiert. Spielst du heute noch Tennis?
Nein. Es hat sich nicht ergeben, weil wir haben ja 2 Töchter, 18 und 13. Die Große hat früh die Leidenschaft fürs Reiten entdeckt. Also ich habe viele Wochenenden auf dem Reitplatz verbracht. Mhm. Und die Kleine hat mal angefangen mit Tennis, dann lange Pause gemacht. Jetzt spielt sie wieder. Mhm. Morgen habe ich dann wahrscheinlich wieder eine Stunde mit ihr. Aber dadurch, dass wir als Familie jetzt nicht eine Tennisfamilie waren und ich auch viel gereist bin, hat das dann irgendwann nicht mehr geklappt.
Okay. Wie ist das, wenn du da als Trainer stehst? Also ich kenne das ja, habe ja auch 2 Kinder und versuche denen dann ein paar Tipps zu geben. Die sind auch sehr empfänglich für. Also ich habe da jetzt gar keinen Stress. An der Stelle natürlich gibt es auch mal die ein oder andere Minute, wo gesagt wird, Papa, jetzt sei mal kurz ruhig. Wie ist das für dich, da zu stehen und zu erklären?
Ja, ich habe natürlich, als die Kinder klein waren, immer mal mit denen gespielt und versuchte da irgendwie mit irgendwelchen elterlichen Ratschlägen da die zu motivieren. Aber wie gesagt, die Interessen der Kinder waren da woanders. Und ich kenne das ja von früher. Also wenn man gesagt, wir werden jetzt keine Tenniseltern, dass wir unsere Kinder dazu zu zwingen oder so, nur weil wir selber Tennis gut das mögen. Mhm. Insofern habe ich da, sagen wir mal, nicht zu viel Energie reingesteckt, sondern die Kinder das machen lassen, was sie wollten. Aber jetzt habe ich mit meiner Tochter gespielt, die ist jetzt 13 und das war toll. Die hat auch viele Tipps angenommen, hat total Spaß gemacht und hat richtig Spaß jetzt dran.
Macht Laune auch dann total zu sehen, wenn die Fortschritte machen.
Absolut,
ne?
Ja. Das ist toll.
Wunderbar. Okay, also dein letztes Punktspiel ist dann entsprechend bei den jungen Senioren gewesen, weil manchmal kribbelt es ja dann nochmal, oder gibt es eine Reunion mit Freunden, aber alle, die so gut waren wie du, und das ist so die Kategorie Zöcke, Jens Wörmann habe ich getroffen, gesprochen, wie sie alle heißen. Also alle, die so Top 100 gespielt haben. Ich kenne kaum jemanden, der eben noch kompetitiv Tennis spielt, sondern eher meditativ. Patrick Kühn spielt lange Bälle, sagt sie auch, also ich brauche diese Competition nicht mehr. Gibt es da eine Erklärung für? Weil ich habe heute Punktspiel und ich glühe und ich habe Bock, Einzeldoppel mich auch heute zu messen, sage ich ganz ehrlich.
Also ich glaube, der Anspruch an einen selbst ist natürlich so, dass man sagt, okay, man kann natürlich mit 50, 60 nicht mehr die Leistung annähernd erbringen. Aber wenn man da tatsächlich mitspielen möchte bei irgendwelchen Europa-Weltmeisterschaften, es gibt ja viele Turniere so, dann ist das auch Training. Ne? Da kannst du jetzt nicht irgendwie monatelang nichts machen, zweimal spielen und dann glaubst du, du kannst da mitspielen, sondern musst dann auch wirklich regelmäßig dich fit halten, du musst trainieren. Das ist einfach ein gewisses Aufwand, den man treiben muss. Und wenn man das so viele Jahre so wirklich täglich gemacht hat, dann geht es mir auch so, man will das dann nicht mehr. Man hat das gehabt, diese Zeit, aber das immer und immer wieder über Jahre wieder zu machen, der, sowohl vom Zeitaufwand, von der mentalen Einstellung, ist das, glaube ich, für viele, die haben einfach, ehrlich gesagt, keinen Bock mehr.
Ja, absolut nachvollziehbar. Aber ist ja ein Phänomen. Und jetzt habe ich ja nicht so oft die Gelegenheit, dann die Frage an jemanden zu richten, der dann mal auf diesem Level so weit oben gespielt hat. Bevor wir gleich auf die Spieler kommen, gegen die du gewonnen hast, und auch da möchte ich jetzt mal einen kleinen Cliffhanger hier einbauen, Sergi Bugera, Guillermo Vilas, Horst Goff, Omar Camporese, Thomas Muster, alle besiegt von Ricky Osterthun. Das möchte ich auch nochmal sagen. So in den Jahren 86 bis 89, da werden wir auch über das ein oder andere Match sprechen. Wir werden auch über Achtelfinale French Open sprechen. Wir werden auch darüber sprechen, das habe ich im Rahmen meiner Recherche rausgefunden, wie du in der ersten Runde in Paris sehr populäre Franzosen besiegt hast. Das mal gucken, ob du heute noch Einreiseverbot hast, aber einfach um dir auch so ein paar Stichworte für den Hinterkopf zu geben. Aber lass uns mal chronologisch einsteigen. Wir haben über die ersten Vereine gesprochen, 16 Jahre, du kommst zu Clipper. Clipper spielte damals Bundesliga bei den Herren, glaube ich. Milan Hostinski, großer, bekannter Trainer in Hamburg oder in Deutschland auch, weiß ich nicht.
Doch.
Ja, okay. Auch, also hier, Westphal hat da auch im Dunstkreis mitgezockt.
Michael Westphal hat bei ihm trainiert, Tore Meinecke, also eigentlich viele, die bei Clipper gespielt haben, haben auch mit ihm trainiert.
Also ganz, ganz signifikante Persönlichkeit auch. Ich habe den bei Sportlab immer gesehen in Hamburg, wie er da dann die Talente trainierte nach dir, so 10 Jahre später eher. Immer Sechser, Packung Dunlop neu und 100 Mark die Stunde, glaube ich, hat das gekostet. Also es war schon hochpreisig und hochwertiges Training.
Ja.
Aber ja, holen wir uns mal ab. 16 Jahre alt, du kommst zu Clipper.
Auch da eine ganz interessante Geschichte. Und zwar, als ich zu Clipper kam, war tatsächlich die erste Herren abgestiegen. Das heißt, die erste Herren spielte Regionalliga mit Röpke, Werner, Heinz Siemeyer, Gerald Batrick, also die Truppe, die dann vom Alter her ungefähr alle 10 Jahre älter waren, die jahrelang Bundesliga gespielt haben. Und dann gab es die zweite Mannschaft, da spielte dann Westphal, Meinecke, vielleicht Torre noch nicht, das weiß ich gar nicht so genau, Patrick Buhr, ich war dabei, Christian Geier. Und dann waren wir in verschiedenen Gruppen. Beide haben, die Gruppen gewonnen. Und dann ging es zur Bundesliga-Aufstiegsrunde, wer sozusagen der Sieger der Regionalliga Nord wird. Und im Finale steht Clipper 1 gegen Clipper 2.
Och komm.
Du kannst dir ja vorstellen, wie Clipper 2 gebrannt hat, gegen die Alten zu gewinnen. Und dann kam aber der damalige Manager oder der Macher, Dr. Klaus Liesner, der wirklich auch gebrannt hat fürs Tennis und alles organisiert hat, zu uns und sagte, Jungs, ist ja schön, dass ihr so ehrgeizig seid, aber ihr dürft nicht gewinnen.
Ach.
Und zwar, ganz einfacher Grund. Weil wenn wir gewonnen hätten, dann hätte in der Bundesliga-Aufstiegsrunde nur die zweite Mannschaft spielen können. Niemand von der ersten. Gewinnt die erste, konnte man das mischen. Und so haben wir es auch gemacht. Also dann in der Bundesliga-Aufstiegsrunde spielten dann 3 aus von den Oldies und 3 von den Youngsters. Und wir sind auch aufgestiegen.
Bist du aufgelaufen?
Ja.
Ach komm. Kriegst du das noch zusammen, wer da aufgelaufen ist damals? Oder ist das jetzt?
Ja, das müsste, ich schätze, von den Alten haben gespielt Röpke, Werner, Hans-Peter Troll vielleicht, der war mal eine Zeit lang dabei, und bei den Jungs haben gespielt, ich weiß nicht, ob Michael noch da war, wahrscheinlich Michael Westphal, ich und vielleicht, die anderen kriegen
okay, nicht
zusammen. Aber es war so ein Mix, es war dann auch so 2, 3 Ersatzspieler und im Doppel, also das war... Okay.
Man kam an euch aber auch gar nicht mehr vorbei.
Nee, wir waren dann, wie gesagt, wir waren auf dem gleichen Level dann und wir waren, wie alt waren wir? 16, 17, da ist man dann ja auch schon so dass man ehrgeizig ist, da bei den Großen mitzuspielen.
Ja, klar. Ja, wir hatten auch mal Club an der Alster 1 und 2 in der Regio in einer Staffel und spielten dann am 1. Mai das Punktspiel gegeneinander halt.
Ja.
Ja, insofern ähnliche Situation gewesen. Okay, Clipper, Bundesliga, aber da stand noch nicht fest, dass du Profi wirst, oder? Oder doch?
Es stand nicht fest. Also ich war jetzt auch nicht so das Riesentalent, wo alle gesagt haben, na komm, hier hast du Sponsorverträge und hier kriegst du dies und das und du wirst jetzt ein guter Tennisspieler, ein guter Profi. Ich war gut in Deutschland, war immer bei den Besten dabei, aber zum Beispiel so Hans-Jörg Schweier, der war damals unschlagbar.
Auch dein Jahrgang?
Auch mein Jahrgang, also der war die Nummer eins. Michael Westphal hat ja dann unglaubliche Entwicklungen gemacht.
Wir 65er waren
bei, genau, 65er, der uns dann alle überholt hat. Und für mich war eigentlich klar, dass ich erstmal Abitur mache. Und ja, auf mich hat da keiner so wahnsinnig geguckt. Also ich stand da nicht im Scheinwerferlicht. Das war nicht einfach, weil man hatte ja auch kein Training mehr bekommen dann. Also bis wenn man jugendlich ist, kriegt man ja Verbandstraining bei Peter Asbeck. Mhm. Und das fiel dann alles weg. Und dann musste ich mir erstmal überlegen, wie das so weitergeht. Und ja, dann guckt man so ein bisschen rum, wo sind denn die Turniere, wo sind die Satellites, was kann ich mir leisten. Ich mir, als ich 18 war, einen alten VW Golf gekauft und bin angefangen, unter anderem auch mit Christian Geier, sind wir hier rumgetourt in Europa.
Ach,
und
Quatsch.
Haben die ersten Turniere gespielt. Und wenn es eine weitere Reise war, dann musste man sich erstmal überlegen, ob man sich das Flugticket leisten konnte, weil dann musste man das erstmal einspielen. Also das war... Das war, ich will mich da gar nicht beklagen, es war eine wahnsinnig tolle Zeit und ich hatte ja auch nicht so, ich sag mal, den totalen Druck, weil ich ja jetzt nicht alles auf die Karte Tennisprofi gesetzt habe, sondern ich habe Abitur gemacht und wenn das dann nicht geklappt hätte, hätte ich wahrscheinlich angefangen zu studieren. Aber das war natürlich dieser Ehrgeiz, den ich hatte und dieses Durchbeißen, das hilft einem dann später sehr, weil man sich natürlich unglaublich fokussieren muss auf diese Phase, also Jugend ist zu Ende und dann willst du unter die Top 100 und hast hunderte von Spielern um dich rum, die das auch wollen. Und
Top 100 der Welt oder Deutschland?
Nee, der Welt.
Natürlich. Der Welt.
Ja, ja.
Ja, ja. Du, viele, ich kenne viele, die sagen, ich war Top 100 in Deutschland.
Ja, ja, ja.
Da kannst du müde lächeln.
Nee, das war, oder ich weiß eben, wie viele gescheitert sind. Ich weiß auch, wie viele, die eigentlich besser waren als ich. Aber da spielen so viele Facetten mit rein, bis du diesen Sprung schaffst, sozusagen von der Jugend und dann in die Top 100 der Welt. Das war, ja, 2 Jahre lang, wo ich da wirklich alles gegeben habe und dem alles untergeordnet habe. Und das hat dann ja auch funktioniert.
In dem Alter alles untergeordnet. Also Hut ab, das ist ja dann auch die Phase, wo man vielleicht gerne feiern geht und vielleicht sich nicht so gut ernährt. Das spielte damals wahrscheinlich gar nicht so eine große Rolle wie heute. Oder hast du da auch schon auf solche Themen geachtet?
Die Frage stellte sie mich nicht. Ich habe ja als Kind, war ich ja viel beim Roten Baum. Und in den 70er Jahren, und wenn du da diese Spieler gesehen hast, Björn Borg ja sowieso, der auch dort war, aber auch so Ilinas Tase, Manuel Orantes, Vitas Gerulaitis,
ja.
Das waren für mich echt die Götter. Das war für mich echt das Allergrößte. Und da habe ich gedacht, wenn ich das mal schaffe, auch so diese Turniere zu spielen und so ein Tennisspieler zu werden, das war dieser Antrieb, dass ich musste mich da überhaupt nicht irgendwie ständig motivieren. Das war in mir drin. Ich hatte den unbedingten Willen und die Leidenschaft und habe dem alles untergeordnet. Aber ich bin das total gerne gemacht. Also es war, wie soll ich sagen, es war Leidenschaft pur. Ich bin zwar nicht so der Emotionstyp, dass man mir das immer so ansieht, aber dann habe ich dem alles untergeordnet.
Und wer war dein Hero, wenn du 64 geboren wurdest? Borg gewann sein erstes Wimbledon 74, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Ja, Björn Borg
war
der Spieler, der uns alle in der Jugend total fasziniert hat mit seinem Aussehen, mit seiner Art, mit seiner Aura, die er ausgestrahlt hat. Also dem haben wir natürlich stundenlang im Fernsehen zugeguckt, die Wimbledon-Spiele. Das war ja ein ganz, ganz wichtiger Spieler für uns alle in der Jugend. Der hat ja das Tennis auch wirklich so populär und groß gemacht. Also das war schon, sagen wir mal, ja, auf den man immer geguckt hat. Aber dann vom Spielerischen her, ich bin ja ganz anderer, ich spiele ja nicht wie Björn Borg, aber der Spieler, der eigentlich dann von der Art, wie er gespielt hat, das war eigentlich John McEnroe, weil er das Tennis in einer Art und Weise präsentiert hat, der er war sozusagen derjenige, der diesen Platz so beherrscht hat. Er hat wirklich jede Ecke ausgemessen. Er hat ein Spielverständnis gehabt, ohnegleichen, ein Gefühl als Linkshänder. Und das sind so, also wenn man dem zugeguckt hat und du bist dann eine Stunde später auf den Platz gegangen, dann hast du besser gespielt, weil du es inhaliert hast, wie der mit dem Ball umgegangen ist.
War auch mein erstes Vorbild. Können wir ja auch da alle rechnen. Ich glaube, der hat Ende der 70er dann das erste Mal Wimbledon gespielt. Da warst du dann so 15, hast ihn da gesehen. Und 1987 war das dein Gegner, weil du für Deutschland Davis Cup gespielt hast. Ich sag, das ist die 500.000-Euro-Frage bei Günther Jauch, wenn es um Tennis gäbe. Wer spielte Doppel gegen Flag Seguso beim legendären Davis Cup Match USA gegen Deutschland, wo Becker gegen McEnroe dieses ewig lange Match spielte? Darüber wollen wir vielleicht gar nicht, doch müssen wir auch kurz reden, weil du saßt ja direkt am Rand und hast es ja miterlebt, wie Boris danach dann mit der Fahne da die Runde drehte. 13.000 Leute, ich habe gerade als auch in der Recherche erst erfahren, das war eine ehemalige Eishockey-Arena, es war ein Hexenkessel. Ich glaube, die Amerikaner haben richtig Alarm gemacht damals. Ja, beschreib doch mal aus deinem, ich meine, du warst dabei und du hast dann für Deutschland Doppel gespielt mit Erik Jehlen, um das auch noch abzurunden. Ja, hol uns mal bitte ab. Das muss doch ein unfassbares
Erlebnis sein. Es war von der Atmosphäre her das Unglaublichste, was ich je erlebt habe. Hm. Es war tatsächlich ein Eishockeystadion, Eishockeypublikum. Unglaublich, ja, chauvinistisch, das heißt pro USA. Hm. Man muss dazu sagen, dass die USA, glaube ich, ein Jahr vorher haben sie gegen Paraguay oder gegen Mexiko verloren, irgendwo in Südamerika, und wurden so runtergeschrien. Also das kann man nicht mehr mit heute vergleichen. Das war wirklich, sagen wir mal, da war das Publikum so fanatisch und so teilweise auch unfair. Es war so ein Hexenkessel in Südamerika. Und das haben die Amerikaner dann gesagt, so jetzt haben wir Heimvorteil. Das war das Abstiegsspiel. Es war ja nicht irgendwie ein Halbfinale oder so. Es war das Abstiegsspiel aus der obersten Liga. Mhm. Und Deutschland hatte gegen Spanien verloren in der Vorrunde. Und insofern die Blamage, dass entweder USA absteigt oder Deutschland mit der Besetzung, das war natürlich unglaublicher Antrieb. So, und wir kommen an. Erster Tag, Becker spielt gegen, oder das erste Match mal Jehlen gegen Mayotte. Mhm. Erik Jehlen, genialer Tennisspieler, schlägt Tim Mayotte, der damals Top 10 war, unerwartet. Ja. Und dann spielt Becker dieses Legendenmatch gegen John McEnroe. Ich glaube, da muss ich nicht dafür viel dazu sagen. Da alle, die mit Tennis zu tun hatten, waren nachts am Fernseher und haben das beobachtet, wie Boris dann McEnroe niedergerungen hat. Aber diese Atmosphäre da, wirklich an einer Seite zu sitzen, Nicky Pillage da als Teamchef vorne und wir dahinter, das war Nervenkitzel pur. Am nächsten Tag sollte Becker hier in das Doppel spielen, das war eigentlich gesetzt. Und ungefähr eine Stunde vor dem Match klopft Ole Palmer, das war damals der Trainer von Erik Jehlen.
Kenn ich nicht.
Der mit ihm viel gereist ist, an meine Hotelzimmertür und sagte, Ricky, du spielst jetzt. Und ich dachte, der macht einen Witz, weil wir eigentlich so ganz locker waren oder so.
Samstag 13 Uhr wurde Doppel gespielt, ja. Immer, glaube ich.
Ja.
Und wann kommen die und klopfen
an? Um 12 Uhr, ich hatte mich ein bisschen warm gespielt vor mir, dass wir haben trainiert. Und dann waren wir kurz auf dem Zimmer und
ich war dachte, absehbar, dass du spielst? Hast du gedacht, na, eventuell nee. Kann er nicht?
Der nee, eigentlich nicht. Ich habe es nicht, weil Becker Jehlen damals ja schon ein Top-Doppel waren.
Ja.
Ich hatte nicht mitgerechnet. Also okay. Ich habe es tatsächlich eine Stunde vorher erfahren, dass ich jetzt da Doppel spiele. Mir ist das Herz in die Hose gerutscht. Ich stand dann 3:10 mit dem blauen Jacket auf dem Center Court. Da wurde die Hymne gespielt und mein Herz hat ordentlich gepocht.
Glaube ich
war also wahnsinnig nervös.
Ja.
Aber
gegen damals die Nummer 1 der Welt, Flag Seguso.
Genau, gegen Flag Seguso. Wir haben eigentlich ganz gut gespielt. Wir haben uns gut verkauft, aber die waren einfach besser. Aber ich habe eigentlich sehr gut gespielt. Aber wie gesagt, das damals beste Doppel, das haben wir dann verloren. Und dann ging es ja weiter am nächsten Tag. McEnroe schlägt Erik Jehlen. Klar, McEnroe war natürlich dann der klare Favorit. Ja, und dann spielt Boris gegen Tim Mayotte. Das entscheidende Spiel war 2-2 um den Abstieg und liegt glaube ich, im fünften Satz mit einem Break hinten. Die Halle tobt und ja, man weiß nicht, was als nächstes passiert, und Boris ringt ihn nieder, nimmt sich die Fahne und läuft da durch. Also das war natürlich Emotion pur, und man kann das nicht beschreiben. Also wenn man nicht dabei war und das selbst erlebt hat, wie dann wirklich die Luft elektrisiert ist, wie alle mitfiebern, das, glaube ich, können nur Leute nachvollziehen, die auch solche in solcher Arena mal dabei waren. Das war wirklich ein ganz besonderes Erlebnis, hochspektakulär. Und die Amerikaner, glaube ich, stand ja auch groß in der Zeitung, haben dann, glaube ich, einiges zerlegt im Hotelzimmer später. Also die waren richtig sauer und konnten es eigentlich gar nicht glauben.
Niki Pilic auf der Bank. Jetzt haben wir in der deutschen Mannschaft Becker, Jehlen, Osterthun, und der vierte,
Damir Kiritic,
der war ja vor Becker Nummer 1 1983 in Deutschland, heute in Hamburg hier, glaube ich, bei Polo, aktiv, oder auf jeden Fall hat er da Training gegeben.
Ja, er hat noch länger da gespielt.
Aber der war aber vor jetzt, Becker, so die 1 in Deutschland, ne?
Ja.
Eine Zeit lang.
Gehörte so mit Wolfgang Popp und wie heißen sie noch, Elter und
ja. Moraing.
Das war später. Nee. Aber Damir war dann in diesen Jahren sehr erfolgreich, hat tolles Tennis gespielt, wahnsinnig athletisch und hatte dann auch nochmal eine sehr gute Zeit, glaube ich, so um 87, 88. Ein toller Spieler, ja.
Du hast im Prinzip ja fast alle kennengelernt, von A bis Z. Also wir haben ja jetzt eben schon 20 Namen fallen lassen. Ich bin mir sicher, unsere Zielgruppe, die können alle die Namen einordnen, und die lieben natürlich diese Anekdoten und dann einfach nur auch sich selber daran zu erinnern, wo war ich denn, als ich das damals sah, und so weiter und so fort. Nun hast du 6 Davis Cup Einsätze gehabt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, mehrere Davis Cup
Nominierungen. Ja, ich war zwei Jahre im Team, damals gab es noch diesen Kings Cup, das war auch eine Nationalmannschaft. Tatsächlich gespielt habe ich dann einmal, aber ich war öfter mal im Team.
Aber alleine dabei gewesen zu sein, großartig, oder?
Ja, das war tatsächlich ein bestimmter Teamgeist, den die deutsche Mannschaft hatten. Als dann der Davis Cup auch gewonnen wurde, hat man das ja gesehen. Und das war auch schon damals so. Also Niki Pilic war kein einfacher Coach, aber er hat es wirklich geschafft, die Spieler zusammenzuschmeißen. Das passte dann auch für eine Mentalität. Und das waren wirklich immer, wenn ich mal dabei war, waren das wirklich tolle, besondere Momente. Und jeder hat eigentlich auch sein bestes Tennis dann gespielt. Also das war wirklich, Tennis ist ja sonst es ist ein Einzelsport, spielt zwar auch mal Doppel, aber dass man mal so diesen Mannschaftswettbewerb hat, war wirklich toll, und haben uns immer alle sehr gefreut drauf.
Nun ist es ja so, dass Niki Pilic knallharter Trainer war, das kann ich dann auch nur aus Erzählungen hier wiedergeben. Also der hat wirklich wenig anbrennen lassen beim Training und hat die Leute hart drangenommen. Rense hat ein bisschen davon berichtet, Jörn Rensenbrink, der hier zu Gast war, der hat irgendwie meine Einheit dann auch beim Davis Cup da mitmachen dürfen, und er meinte, das war mit das Härteste, was er jemals so erlebt hat. Und nun hat Pilic und Becker, Jehlen, Steb, Kühn, die haben ja im Prinzip fast in der Besetzung dreimal den Davis Cup gewonnen. Da bin ich jetzt aber auch nicht so 100% sicher, wie zweimal den Davis Cup gewonnen, danke.
Und Michael Stich hat ihn dann ja einmal noch gewonnen.
Sorry, genau.
Aber Patrick Kühn auch dabei,
ja. Also es war ja so eine eingeschworene Gemeinschaft. Ein Leidtragender war Udo Riglewski, der war damals Nummer 6 der Welt, hätte eigentlich 92 Doppel in Barcelona auch spielen können. Auch da die Nominierung Becker-Stich, der Erfolg gab ihnen recht, sie holten Gold, alles richtig gemacht. Warst du dann Leidtragender? Also mit der Platzierung, mit dem Track-Record, wärst du ja heute gelangweilt immer dauerhaft nominiert, fast, im Davis-Cup-Team. Ärgert man sich über sowas, oder hat man damals auch ein bisschen Niki Pilic verflucht und gesagt, wieso immer die gleichen nominiert?
Nee, ich sehe das ganz anders.
Gut.
Also ich habe ja 1985, das war mein Durchbruch, habe ich Hilversum gewonnen. Das war damals noch Grand Prix, hieß das, waren die Meisterschaften von Holland. Und das war kurz nach Wimbledon, bevor Boris Wimbledon gewonnen hat. Danach. Wenn Boris nicht Wimbledon gewonnen hätte, wäre ich der erste Deutsche seit ein paar Jahren gewesen, der überhaupt mal ein größeres Turnier gewonnen hätte.
Verstehe.
Jetzt kann man natürlich sagen, ja Mensch, dann ist ja schade. Aber was Boris geleistet hat, Tennis war eine Randsportart, ne? Da kam am Roten Baum sicherlich war ja immer gut besucht, aber zu Davis Cup Spielen kamen ein paar hundert Leute. Das war nicht groß im Fokus. Man konnte ja auch nicht viel Geld verdienen. Also das war ja auch nicht mein Anreiz damals, sondern ich wollte eigentlich die Welt kennenlernen. Ich wollte Tennisspieler sein, aber es war ja nicht so wahnsinnig viel Geld drin. Und Boris hat wirklich diese Tür aufgestoßen und hat diese wahnsinnige Entwicklung in Gang gesetzt. Das kann man sich, glaube ich, heute kaum noch vorstellen, wie Tennis auf einmal im Brennpunkt war, wie die Turniere sich gesteigert haben, wie auch mehr Geld zu verdienen war, Sponsorengelder. Also wir alle, egal wer das war, ob hier Steb, Kühn, Torre, Udo Rychlewski, wir alle haben wahnsinnig davon profitiert, dass dieser Tennissport sich so rasant entwickelt hat. Und wir alle uns ist allen viel besser gegangen, weil es diese Entwicklung gab. Und mal war der andere im Team, mal der andere. Und die anderen waren jünger, die haben mich dann halt irgendwann überholt. Aber nee, ich habe ja meinen eigenen Weg bin ich gegangen. Und natürlich sagt man immer, schade, dass ich da und da nicht dabei war. Aber im Großen und Ganzen war es eine tolle Zeit.
Der Turniersieg in Hilversum, sicherlich das Highlight deiner Karriere oder doch Achtelfinale Jimmy Connors, ersten Satz gewonnen. Du liegst vorne im zweiten.
Zwei Satzbälle. Ja, das ist sicherlich das Match, wo ich im Nachhinein denke, Mensch, also das hätte doch wirklich anders laufen können.
Worüber wollen wir zuerst sprechen? Über den Turniersieg oder über das Connors-Match?
Ja, lass uns chronologisch das machen. Hilversum, wie gesagt,
Borussia 85.
Das war dann der Durchbruch, weil ich dann auch den Sprung geschafft habe. Ich war, glaube ich, vorher 130, 140 in der Welt. Da ist man ja noch nicht in den Hauptfeldern. Da musst du immer durch die Quali gehen. Und es ist alles mühsam. Und wenn man in so einem Hauptfeld ist eines Turniers, nicht, dann wird man ganz anders behandelt. Wird man abgeholt vom Flughafen, häufig Hotel bezahlt. Also dann bist du dabei und sonst bist du eben Qualifikant. Also das ist schon eine andere Welt. Ja, und da war ich, glaube ich, gerade ins Hauptfeld gerutscht. Und habe dann wirklich, war extrem gut in Form und habe, ja, glaube ich, viele gute Spieler geschlagen, die alle vor mir waren, alles bekannte Namen. Und spiel im Finale gegen Kent Carlsson.
Ein Schwede, der löffelt, das darf ich so wiedergeben, der am Roten Baum mal ausgebuht wurde. Ich glaube, der hat am Roten Baum gewonnen und die Leute mochten nicht, dass er hoch Topspin spielte. Genau. Ich gebe es ja mit meinen Worten wieder.
Der hat so einen ganz speziellen Stil gehabt. Der war in der Jugend unschlagbar. Keiner konnte ihn schlagen, weil er wirklich in der Lage war, einen unfassbar extremen Topspin zu spielen, gegen den man echt machtlos war. Naja.
0-2 Sätze.
0-2 Sätze. Dritten Satz gewinne ich. Vierten Satz bin ich Break 4. Aber es ist natürlich, ich habe sehr, sehr viel gut Serve und Volley gespielt, deswegen konnte ich die Ballwechsel einigermaßen kurz halten. Von hinten war da keine Chance. Und ich sag mal, den vierten Satz hätte ich, denke ich mal, gewonnen draußen. Es hat dann ja angefangen zu regnen.
Aha.
Aber den fünften auf Sand gegen Kent Carlsson. Aber dann regnete es. Wir haben gewartet. In der ganzen Woche hat es geregnet. Ich habe da so viele Stunden in der Umkleide gewartet. Und irgendwann wurde entschieden, okay, wir gehen in die Halle.
Also was gab es?
Bitte?
Sowas gab es.
Ja. Das wurde dann.
Auf der Tour.
Genau. Ja, das war damals nicht unüblich.
Hatte ich nicht auf dem Radar.
Ja, und dann ging es in eine ganz normale Tennishalle.
Moment, und die Zuschauer sind dann da auch in die Halle?
Ja, oder alle was? Mitgekommen, alles provisorisch da so ein bisschen aufgebaut.
Das ist ja geil.
Und dann haben wir in der Tennishalle weitergespielt. Und da konnte ich natürlich mit Surf and Volley mein Spiel dann durchsetzen und hab ihn geschlagen. Und ja, das war tatsächlich mein Durchbruch. Dann war ich Top 100 und.
Moment, hat Kent Carlsson noch diskutiert und gesagt, können wir nicht noch warten?
Nee.
Weil er wusste doch auch.
Ja, wir hatten, glaube ich, schon zwei Stunden gewartet und es hat so dermaßen geregnet. Also es war vollkommen klar, dass an dem Tag da kein Tennis mehr gespielt wird. Weil wenn so ein Sandplatz mal richtig durchnässt ist und das ist ein See, dann weißt du, da ist keine Chance mehr. Und dann geht es ja am Montag auch schon weiter mit den nächsten Turnieren. Also es war jetzt auch nicht ein Thema, dass das dann verlegt wurde. Das
Aber Match. Du hast schon gewusst und dir die Hände gerieben auf Teppich. Also könnte als, gut ausgehen,
der als Fünfte. Der Supervisor sagte, wir gehen in die Halle, da habe ich gesagt, die Faust, yes, yes. That's my day.
Verstehe. Weißt du noch, wie viel Preisgeld du gewonnen hast damals? War das?
Ich glaube so 15.000 Dollar. Es war ein Turnier, was mit 80.000 Dollar dotiert ist. Das war, das wäre heute so Kategorie 500.000. Das waren die Meisterschaften von Holland. Und da gab es halt noch nicht so viel Geld zu verdienen.
Soll ich mal ein bisschen Wasser in den Wein kippen? Rat mal, gegen welchen Profi du die schlechteste Bilanz hast. Wenn man sich deine 7-jährige Karriere auf ATP.com oder wie auch immer anschaut, gegen wen hast du da...
Also nie gewonnen habe ich gegen Chesnokov, gegen den habe ich ein paar Mal gespielt.
Okay. Du hast danach noch 5-mal gegen Ken Carlson gespielt.
Ja, ich wollte es gerade sagen, aber weil ich ihn ja einmal geschlagen habe, dachte ich, ob es auch Spieler gibt, die ich gegen die ich nie gewonnen habe, aber die, gegen die ich öfter mal gespielt habe.
Ja.
Aber tatsächlich, er war nicht zu schlagen für mich.
Ja, ja. Ja, die waren relativ glatt, die Matches danach. Das hat er dir, glaube ich, nicht verziehen, den Satz in der Halle, den 5.
Also meine Spezialität war auch manchmal, dass ich so mit dem 2. Kickaufschlag ins Netz gegangen bin. Mhm. Das war der einzige Spieler, der mich damit überloppt hat. Ne? Ich spiele einen super Aufschlag und denke jetzt, mal sehen, was er macht. Und dann spielt er aus dem Handgelenk einen Lob, der dann auch so schnell, ja. Ich war da echt chancenlos. Das war nichts mehr für mich, dann gegen ihn zu spielen.
Und du dann schön den Lob versucht zu schmettern mit dem Rahmen ins Aus.
Ja, wenn ich überhaupt noch angekommen bin. Das war durch diesen Topspin war der so schnell, dass man da häufig echt alt ausgesehen hat. Also das er war aber auch, muss man sagen, ich will nicht sagen unschlagbar, aber er hat wirklich unglaublich viele Matches gewonnen auf Sand und nur gegen absolute Topspieler dann verloren. Er hat nicht sehr lange gespielt, aber in diesen Jahren hat er wirklich, war er für die meisten Spieler nicht zu schlagen auf Sand.
Wir kommen ja noch zum Tennisabitur später. Ich kann ja mal eine Sonderfrage einstreuen. Highest Ranking Kent Carlson. Also Ende 1987 war er die Nummer 12, so viel kann ich sagen. Aber was war sein Highest Ranking? Deins war 58.
Also ich denke, er war ein Top-10-Spieler. Mhm. Ich schätze so 87.
Ja, die 6. Lassen wir mal gelten. Okay, da machen wir schon mal einen Pluspunkt fürs Tennis-Abitur später. Ja, ja. Also wenn man sich die Weltrangliste alleine, das macht einem ja so viel Freude jetzt, oder mir in der Vorbereitung in dem Fall, die ATP-Weltrangliste Ende 87, wenn man sich die anschaut. Und ich habe ja hier dann die Top 100 gelb markiert. Fast alles ist im Prinzip gelb markiert. Das sind alles Leute, gegen die du gespielt hast. Und nun haben wir schon über Jimmy Connors, Highest Ranking Nummer 1, Lowbrainer. Aber alle, die da in dieser Weltrangliste stehen, war mal Nummer 1. Ich zähle sie mal kurz auf, auch zur Freude der Hörer. Dann Lendl, Edberg, Wilander, Connors, Becker. So, das waren die ersten 5 und die waren alle mal die Nummer 1 der Welt. Daran kann man ja auch sehen, wie hoch das Niveau damals war. Weil es gab, glaube ich, in Toto 28 oder 30 Leute, die Nummer 1 der Welt waren. Also könnte das ein Qualitätsmerkmal der damaligen Zeit gewesen sein. So, das Highest Ranking, wenn man das so ein bisschen ableiten wollte. Ist jetzt keine wissenschaftliche Methode, aber ich glaube, jeder kann nachvollziehen, was ich meine. So, und jetzt spielst du French Open gegen Jimmy Connors, stehst im Achtelfinale. Wollen wir erst über die legendäre Siege in 2 verschiedenen Jahren. Du besiegst einmal LeCompte in der ersten Runde und einmal Yannick Noah, kann das sein?
Nee, gegen Yannick Noah habe ich verloren.
Also rum.
Aber gegen Henri LeCompte, der war...
Hast du auf Cours Central gespielt?
Nee, auf dem Cours Suzanne Lenglen. Okay. Das ist der zweite Center Court. Mhm. Jetzt gibt es einen richtigen zweiten Center Court. Damals war das der sozusagen der zweite Platz hinter dem Center Court. Also 87 habe ich erste Runde gegen Henri LeCompte gespielt, der 86 im Finale gegen Wilander war. Also war...
Den Vorjahresfinalisten.
Genau, den Vorjahresfinalisten. Und LeCompte war damals ein Superstar. Unglaublich talentierter Spieler. Also war natürlich, habe ich gedacht, Mist, so ein blödes Los jetzt erste Runde.
Ja.
Aber ich war gut in Form. Ich war topfit und habe... unglaublich gut gespielt, auch gerade die engen Bälle alle gewonnen. Und LeCompte war tatsächlich ein Spieler, der hat ja so viele Möglichkeiten. Er hat aber auch hin und wieder mal Phasen gehabt im Match, wo er dann teilweise ein bisschen verrückte Bälle gespielt hat. Und es passte einfach. Ich habe immer dann, wenn ich es brauchte, die richtigen Bälle gespielt. Und er hat ein paar Mal Bälle verhauen dann, wo er vielleicht hätte die machen sollen und es gelang mir, ihn zu schlagen.
Und das Pariser Publikum war aber nicht so schlimm wie das amerikanische offensichtlich. Weil die können ja auch böse sein.
Ja, LeCompte war aber nicht so beliebt. Ah. Also wenn Yannick Noah auf den Platz gekommen ist, das erzähle ich gleich, das war im Jahr da drauf, dann hat beim Einschlagen Jedes Mal, wenn er, wenn Yannick Noah einen Schlag gemacht hat, haben 10.000 Leute,
ehrlich?
Ja, also dann wusste man schon mal, gegen wen man da spielt, nicht nur gegen Yannick Noah, sondern gegen 10.000 andere. Ja. Yannick Noah war in dieser Zeit, der hat ja, wann war das?
83
hat er die French Open gewonnen mit seinen Rasterlocken.
Ja.
Und danach war er der absolute Megastar und so populär und beliebt.
Ah, okay.
Und LeCorn war nicht so.
Ein drunter.
Also er war auch ein tolles Tennis gespielt, aber er war so von seiner Mentalität, dass einige Pariser das nicht so mochten.
Und
das Pariser Tennispublikum, ich weiß nicht, ob du das mal.
Ich war mal da.
Du bei diesen Grand Slams erlebt hast, die haben ja ein wahnsinniges Gespür für Emotionen, für auf welchen Seite sie sind. Das wechselt ja auch mal im Spiel. Also es gibt eigentlich kein Publikum bei den weltweit und bei den Grand Slams, was so sensibel reagiert auf gewisse Emotionen der Spieler. Und Henri ist ein super Typ, aber er hat auch immer mal ein bisschen so Faxen gemacht und so ein paar Dinge gemacht, wo sich Leute dran gestört haben. Und deswegen wurde das Publikum dann auch manchmal so, hat das so ein bisschen gezeigt ihm gegenüber. Also aber ganz interessant, das ist so diese ganz subtilen Äußerungen, die es da so gibt, dass man sieht sehr, sehr genau. Und da sind die Pariser unglaublich
sensibel. Aber sie haben nicht Aleriki gerufen, Aleriki.
Ja.
Oder doch? Hast du sie auf deine Seite gespielt?
Das nehme ich jetzt vorweg.
Ja.
Als ich gegen Noah gespielt habe, da spielst du erstmal gegen diese Wand. Ja, das ist so ungefähr wie wenn du in Dortmund spielst. So
kann auf dem Center Court.
Auf dem Center Court, ja. Und ich hab dann zwar verloren, aber ich habe es dann tatsächlich geschafft, ein paar Emotionen auch auf meine Seite zu bekommen.
Durch tolle Schläge.
Ja, und einfach so, man muss halt mit dem Publikum agieren so ein bisschen, nicht? Sonst
wie agiert man denn mit einem Publikum, das eigentlich gegen einen ist?
Wie man mal guckt, wie man so gewisse Gesten macht, wie man vielleicht auch mal fair ist und auch dem ganzen Respekt zollt. Also da sind die Pariser sehr, sehr sensibel und insofern haben die mich da am Ende auch so ein bisschen angefeuert, weil ich ein paar ganz gute Bälle, natürlich wollten sie, dass Noah gewinnt, aber ich habe mir gedacht, es ist besser, wenn auch mal ein paar Leute für mich klatschen.
Ja, klar.
So, und bei LeCorn war es so, dass da nicht so die Wand gegen mich war, sondern das war eher so, natürlich wollten sie, dass der Landsmann gewinnt, aber das war nicht gegen mich. Insofern war das tolles Match, ich habe gut gespielt, danach gegen irgendeinen Amerikaner, ich glaube Matt Enger war das.
Mhm.
Dann gegen Damir Kiritic gespielt.
In der dritten Runde in Paris.
Oh, genau, okay. Gewonnen. Und dann Achtelfinale gegen Jimmy Connors. Und gewinnt ersten Satz, zweiten Satz, zwei Satzbälle zur 2-0 Satzführung. Und das wäre, glaube ich.
Aber er schlägt auf.
Er schlägt auf.
Oh, okay.
Ja. Das wäre auf Sand jetzt nicht so. Ja. Der war ja nicht der Wahnsinnsaufsteiger.
Ja.
Und ich glaube, mich zu erinnern, dass tatsächlich beide Satzbälle oder zumindest einer hat da wirklich auf die Linie gespielt. Mhm. Also da fehlten 2 Zentimeter oder so für 2-0 Satzführung. Und dann, dann.
3-0-6 erinnere ich. Schwach.
Dann
ging ruckzuck irgendwie.
Ja, dann war ich leer.
Ja.
Also Jimmy Connors war.
Wie war denn das gegen
ein
den?
Spieler. Der zermürbt einen. Also das, je länger das Spiel dauert und er in seinen Rhythmus kommt und er dich immer wieder zwingt, in die Ecken zu gehen und die langen Wege und das, er drückt dich einfach mit seiner Präsenz oder mit seiner Art, wie er spielt. Nicht? Das sieht man.
Er spielt ja wenig Topspin.
Genau.
Kein Big Hitter, kein doller Aufschläger.
Genau. Ja, aber er. Wenn er in Rhythmus kommt, dann ist jeder Ball lang, jeder Ball ist platziert. Du musst immer tief runter und immer die langen Wege gehen und jeden Punkt, die erarbeiten, und das zermürbt einen. Und dann war ich natürlich, ich habe ja fast unmenschlich gespielt für meine Verhältnisse, die ersten zwei Sätze.
Mhm.
Aber das war natürlich dann die Luft raus. Als der Satz dann weggeht, dann weißt du, dann gewinnt er Oberhand und dann, ich meine, das ist eben Jimmy Connors, ne?
Ja,
das ist eine Legende und dann ist er einfach der bessere Spieler gewesen, nicht? Ist er ja sowieso, aber da hätte ich ihn sicherlich packen können. Dann hätte er drei Sätze gewinnen müssen noch, dann kommen ja auch die Nerven dazu. Das war schade, das hätte ich gern gewonnen. Dann hätte ich Viertelfinale gegen Boris Becker gespielt.
Ach Quatsch. Mhm. Ah. Wer das Spiel gewonnen hat, das erinnere ich nicht.
Deshalb hat Boris gewonnen.
Der war im Halbfinale dann, ne? Der war 2-3 Mal Halbfinale.
Ich glaube, er war dann
French Open, glaube ich.
Ja. Und dann hat er, glaube ich, gegen Edberg verloren.
Na, guck mal, dann hast du Connors ein bisschen laufen lassen, damit dann ein anderer Deutscher dann davon profitierte.
Genau.
Ja. Wir haben ja schon viel über ganz, ganz viele Profis gesprochen. Gab es so Buddies, also unabhängig von Deutschland auch, wo du sagst, das waren damals also was Ähnliches wie Freunde außerhalb jetzt der deutschen Community? Oder gab es vielleicht auch zwei, drei Spieler, wo du gedacht hast, was für unfaire Spieler?
Also mit den Schweden haben wir uns eigentlich immer ganz gut verstanden. Mhm. Die waren eigentlich immer gut drauf und man hat auch häufig mal so gequatscht, aber ich würde sagen, so dass man so als Truppe zusammen gereist ist, das hat schon, da hatten wir eigentlich eine ganz gute Stimmung unter uns Deutschen. Also wann immer man irgendwo war und ein anderer Deutscher war da, man hat sich zum Training verabredet, man ist essen gegangen und man hat eigentlich die Dinge zusammen gereist. Das war eigentlich durchaus üblich. Die Schweden waren häufig zusammen, die Spanier, die Deutschen, die Italiener. Das hat sich jetzt nicht so wahnsinnig viel gemischt, aber es war ja auch noch nicht so diese Entourage dabei. Mhm. Das heißt, man ist sich ständig begegnet und ist locker miteinander umgegangen. Mhm. Und es gab natürlich viele Idioten.
Die hören uns ja nicht.
Die hören uns nicht, das stimmt. Ich sag mal, grundsätzlich waren die Amerikaner waren schon einige von der Mentalität schwierig. Mhm. Ja, also die waren dann immer
Winning ugly als Stichwort.
Ja,
so von der Mentalität.
Ugly. Und die haben natürlich, die sind geprägt durch dieses College-Tennis und da geht's hoch her in den USA, wenn man das so ein bisschen damals wusste. Also da wurde auch, wenn ohne Schiedsrichter gespielt würde,
2 Meter auch, vor der Grundlinie aus.
Ja, also das, die haben natürlich auch einen harten Weg, weil die diese Förderung nicht kennen. Also insofern ist es auch verständlich, wo es herkommt. Aber wenn du dann auch gerade bei diesen Satellite Challengers, wenn du da so ein paar Amis gesehen hast, ich sag mal großkotzig, Selbstbewusstsein bis dort hinaus, total unfair. Mhm. Und das war mir immer eine große Freude, diese Leute dann zur Resonanz zu bringen. Und es hat mich eigentlich immer mehr motiviert, die dann, also gegen solche Leute wollte ich dann nicht verlieren.
Schade, Ricky, dass wir im Podcast sind, weil man sieht deine Augen leuchten. Du hast irgendwelche Matches im Hinterkopf.
Das
hat dich motiviert oder hast gesagt?
Ja, das so, der Fokus ist ja immer nur auf den großen Turnieren. Aber wenn du Profi werden willst, du musst ja dann diese Mühle machen. Du musst Satellite spielen, Challenger. Und da triffst du natürlich so viele Spieler, die das alle wollen. Und das ist dann, da sind eben tatsächlich viele Arschlöcher, sag ich mal. Mhm. Aber irgendwo auch verständlich, weil sie ist ja natürlich, für die geht's auch teilweise um alles. Die haben alles auf eine Karte gesetzt. Die haben ihre Ersparnisse da reingesteckt. Und jetzt zeigt sich, dass der Traum zerplatzt und da spielen sich Dramen ab. Ne? Das ist dann schon für viele, dann geht der Traum da zu Ende. Und das zeigt sich natürlich auch in den Emotionen und das, also ich habe da schon ein paar Mal fast Prügeleien erlebt bei anderen Spielern. Mhm. Also da ist man nicht zimperlich dann, nicht? Mhm. Und das ist eher bei den größeren Turnieren dann weniger. Da ist man ja auch unter Beobachtung und auch damals schon, da geht's dann gesittet dazu. Mhm. Aber wie überall findet man solche und solche Leute.
Man kriegt dann natürlich Nerven aus Stahl. Ich kann mir vorstellen, dass sich sowas auch, ich sage das ganz vorsichtig, positiv auswirken kann auf die berufliche Karriere. Du hast ja eine beeindruckende berufliche Karriere hingelegt. Auf die kommen wir auch gleich noch zu sprechen. Indirekt durch die zweite Sprachnachricht, auf die ich mich auch sehr freue, die ich dann gleich demnächst mal abspielen werde zum hoffentlich richtigen Zeitpunkt. Würdest du sagen, das hat sich positiv auf dich ausgewirkt, weil du musst ja ein bisschen wissen wir alle, du musst die Ellenbogen auch mal ausfahren, du musst dann eben auch mal Kontra geben und dann hast du da eben so einen unfairen Spieler auf der anderen Seite, der dich vielleicht Seitenwechsel zutextet, also solche Sachen meinen wir ja wahrscheinlich auch, also heute sind überall Mikrofone, aber damals haben wir ja auch durch Boris Becker gelernt, so was McEnroe ihm da beim Seitenwechsel an den Kopf geworfen hat, war Trash-Talk ein großes Thema? Oder hast du das gar nicht so erlebt? Oder was sind so die unfairen Dinge, die da, weil da sitzt ein Schiedsrichter auf dem Stuhl. Mein Sohn hört jetzt den Podcast vielleicht als 10-Jähriger und sagt so, ja, was war denn unfair? Was ist denn da so vorgefallen?
Ja, das sind so die vielen kleinen Gesten, dummer Spruch beim Seitenwechsel, oder wenn man irgendwie Abpraller hat oder so und einer versucht einen abzuschießen am Netz, Also viel mit Körpersprache, viel mit so diese kleinen Gesten, also was man einfach dann so abschätzig merkt, nicht? Ja, das ist, ich sag mal, häufig auch so, dass dieser Spielrhythmus dann verloren geht, ne? Dass Spieler dann anfangen zu lamentieren. Sie wissen, dass der Ball vom Schiedsrichter richtig entschieden wurde, gehen dorthin, fangen an zu meckern, weil du eine gute Phase hast, versuchen dich aus dem Rhythmus zu bringen. Das hat McEnroe ja par excellence gemacht. Insofern versucht man alles, um den Spielfluss des Gegners irgendwie zu unterbrechen mit gewissen Mitteln. Und das war früher eben viel schlimmer. Die haben ja teilweise dann minutenlang diskutiert und Schiedsrichter auswechseln lassen, Verletzungspausen genommen.
Stimmt, der Schiri wurde ausgewechselt, ne? Und Linienrichter auch, reihenweise.
Ja, ja, ja.
Hast du auch mal einen Linienrichter auswechseln lassen?
Nee, das war mir zu blöd. Also,
okay.
Ich war nicht so der Typ, der, das hätte mich auch in meiner Konzentration gestört. Also das war nicht meine Art. Also es gab auch nur vereinzelte Spieler. Die meisten sind wirklich super faire Sportsleute gewesen. Und dann gibt's immer so Leute, die damit Erfolg haben, so Winning Ugly, und die haben das dann natürlich kultiviert und viel dann auch durchgezogen, diese Masche, die sie dann haben, aber das war nicht mein Ding.
Ich behaupte ja, dass die eben solche Spielchen betreiben, auch heute eben 7 Minuten umziehen zwischen den Sätzen, das verstehe ich überhaupt nicht. Also ihr habt ja schnell das Hemd gewechselt auf dem Court damals, wenn überhaupt. Ihr hattet 3-4 Polohemden da in der Tennistasche und dann ging's weiter, ne? Ich frage mich auch, warum das eigentlich sein muss, dass die Damen sich in der Umkleide umziehen, verstehe ich, aber dass die Herren da 7 Minuten zwischen den Sätzen sich umziehen, kann ich nicht nachvollziehen.
Ja,
finde ich auch ein Stück weit unfair, weil, ne, weil weißt du auch, man kann schnell machen.
Ja.
Oder auch eine Hose und ein Hemd kann ich auch in 30 Sekunden wechseln oder eben mir 6 Minuten Zeit lassen. Nervt mich kolossal.
Ja.
Ich stelle die kühne These auf, ich kann das durch nichts belegen, dass die Spieler, die eben solche Spielchen treiben, nie richtig die Herzen erreichen während ihrer Karriere von den Fans. Also die eben immer wieder hier und da und diskutieren und lamentieren und blablabla, die werden dann respektiert vielleicht für ihre sportliche Leistung. Ich zähle auch einen Djokovic mit rein, der sich ja schwer damit tut, dass er nicht überall so geliebt wird, obwohl er eigentlich der erfolgreichste Tennisspieler aller Zeiten ist. Aber der hat meiner Meinung nach auch immer dann und jetzt tut ihm der Nacken weh und
Medical Timeout. Ich glaube aber, dass er sich verändert hat, wenn man sieht, wie er sich früher verhalten hat auf dem Platz, wenn man mal so alte Videos sieht, was er da für Mätzchen gemacht hat und auch die anderen Mitspieler da oder seinen Gegner so ein bisschen durch den Kakao gezogen hat. Das macht er jetzt nicht mehr und ich glaube auch, dass die Akzeptanz, dass er einfach merkt, dass er mehr respektiert wird, wenn er sich so wie ein Sportsmann verhält und dass sich das auch verbessert hat bei ihm. Aber er ist nicht so ein Typ wie Federer oder wie andere, die vielleicht die Emotionen so anziehen, sondern er ist ein anderer Spielertyp, aber ich glaube, dass er das auch weiß, dass es vielleicht ihm besser tut oder dass er das auch besser findet, wenn er mehr respektiert wird und sich auch entsprechend, sagen wir mal, präsentiert.
Du guckst Tennis anscheinend hier und da. Hast du Lieblingsspieler aktuell?
Also ich glaube, dass die Generation Federer, Nadal, Djokovic, teilweise auch Murray, dass das wirklich eine unglaubliche Zeit war, diese 20 Jahre. Und was da an Matches gespielt wurde, da habe ich ja so viele Bilder, dieses Wimbledon-Finale zwischen Federer und Nadal irgendwie 2009 oder die in Australien, diese Wahnsinns-Matches. Also das ist schon unglaubliches Tennis, unglaubliche Rivalität, unglaubliche, ja, auf Augenhöhe diese Matches. Und das, ich weiß nicht, ob es das in Zukunft noch so auch mal wieder geben wird. Ist ja ein bisschen im Umbruch. Djokovic ist ja nun auch, spielt zwar noch auf dem Niveau, aber ist ja absehbar, dass seine Karriere auch wieder zu Ende geht. Also ich glaube, wir haben bei den Herren eine unglaubliche unglaubliche Tennisdekaden hinter uns und das ist schwer zu toppen.
Und jetzt Australian Open, Jannik Sinner, hast du gesehen, Gibt es da jemanden, den du die Daumen gedrückt hast oder jetzt für die kommenden Grand Slam Turniere, wo du Bold Prediction sagen würdest, das wird mal die Nummer 1? Also ich erinnere nur noch mal die Hörer und dich auch daran, bei Dominic Thiem sagte man, nachdem er die US Open gegen Zverev gewann, und der wird Nummer 1. Und jetzt hat er eine Verletzung. Er ist nicht weg vom Fenster, aber er ist nicht mehr da, wo er mal stand. Trotzdem ein super Spieler. Man merkt ja, es liegt an Kleinigkeiten. Wir haben Zverev, wir haben Alcaraz, der dann auch als unschlagbar galt. Spieler sahen ihn spielen, stellten sich vielleicht besser auf ihn ein und gewannen auf einmal dann auch gegen Herrn Alcaraz. Hast du da so
also eine Bold Prediction? Also für mich ragt Alcaraz schon raus. Eigentlich bei allen Spielern, die große Champions geworden sind, die waren eigentlich alle mit, sagen wir mal so, 18, 19, 20, haben die auch schon Grand Slams gewonnen und waren auf diesem Niveau. Und da ist, ich sag mal, jetzt nach der Generation von Djokovic, Alcaraz spielt auch in der Liga. Ich finde, Wahnsinns-Tennisspieler, hat alles, was man braucht. Und aber ob er ein Champion wird, also viele Grand Slams gewinnt, das hängt ja mit so vielen anderen Dingen noch zusammen. Das muss man dann sehen. Ansonsten sehe ich eine Spielergeneration, alles fantastische Tennisspieler. Sascha Zverev, dem ich es wahnsinnig gönnen würde, dass er bald sein erstes Grand Slam gewinnt. Ein so toller Tennisspieler. Mhm. Aber nicht das, nicht diese Champions, sagen wir mal, Federer, Nadal, Djokovic, das war eben was Besonderes, die ja auch über Jahre unfassbare Leistungen gebracht haben. Da sehe ich im Moment außer Alcaraz niemanden.
Seid ihr euch über den Weg gelaufen mal? Familie Zverev kommt mir ja kaum dran vorbei in Hamburg. Du warst beim UHC auch mal irgendwie aktiv, oder? Erinnere ich das falsch?
Ja, muss ich schon ein bisschen früher ansetzen. 1984
Oha.
War das, glaube ich. Tennis wurde olympisch.
Ja.
Die ersten Russen.
Los Angeles Olympische Spiele.
Genau. Und genau, deswegen ging das sogar 83 schon los. Mhm. Das war auch die Zeit, da habe ich Abitur gemacht und da habe ich die ersten Satellites gespielt. Und wer tauchte auf?
Papa Zverev.
Papa Zverev. Der dann ganz schnell Nummer 30 der Welt war.
Aha. War
ein unglaublich guter Tennisspieler.
Ja.
Und
Misha sendet uns manchmal ganz nette Nachrichten, mit dem haben wir auch schon ein bisschen was aufgenommen.
Ja,
auch in
ja.
Australien hat ja, Lars ja. mit ihm aufgenommen.
Ja.
Der freut sich bestimmt, wenn du ausführlicher den Spielstil beschreibst, weil die beiden beklagen, es gibt keine Videos von ihm, von Papa, wie er Tennis spielt.
Oh, das ist schade. Er war schon, sagen wir mal, ging in die Richtung John McEnroe. Also er war unglaublich ästhetisch, blitzsaubere Technik, dieser alte Stil natürlich, Rückhand viel Slice. Gute Platzaufteilung, aber wie gesagt, er war dann, glaube ich, innerhalb kürzester Zeit Nummer 30 der Welt. Also ich glaube, er war der beste Spieler da oder einer der besten.
Der UdSSR.
Hat mit Lendl in der Jugend gespielt, also war ein super Tennisspieler. Mhm. Er war damals schon, ich glaube, er war schon älter, das heißt, er hat dann nicht mehr so lange auf der Tour gespielt. Naja, auf jeden Fall kannte ich Vater Zverev und wir sind uns immer mal wieder über den Weg gelaufen und ich war dann, muss mal ganz kurz überlegen, ich glaube 96, 97 war ich bei IMG, Mark McCormick, die große
Sport-Marketing-Firma.
Agentur, die damals Agassi, Sampras, also die besten Spieler der Welt waren dort. Damir Kiritic war Geschäftsführer in Deutschland, hat mich da geholt und irgendwann rief mich Vater Zverev an und sagte, er hätte einen Sohn, der sehr gut Tennis spielt. Da habe ich gesagt, ja, dann zeig doch mal, dann habe ich mir angeguckt. Das war Misha Zverev.
Ja, ja.
Der war damals 10 oder 11 oder 12.
Oh, ich glaube, der ist 87er Baujahr, ja.
Ja, mhm. Das. Ja, kann ja der sein. War 10. 10 war er, genau. Und
dann bist du
zum UHC,
hast geguckt?
Ja, ja, genau.
Ach, was?
Geguckt. Ich war ja auch ein bisschen damals zuständig für Spieler.
Aha.
Und dann habe ich bei IMG angefragt, ob wir auch, wir haben ja dann irgendwann die Jugendspiele unter Vertrag genommen, ob wir auch einen 10-Jährigen unter Vertrag nehmen würden.
Also du hast gesehen und gesagt, der kann was.
Ja, ja, das hat man sofort gesehen.
Interessant.
Und dann wurde mir aber mitgeteilt, nee, 10 ist ein bisschen früh, was ich auch so fand.
Ja.
Und dann bin ich aber irgendwann weggegangen und dann ich war aber immer mit dem Vater in Kontakt und die brauchten einfach auch einen Sponsor oder Management und dann habe ich den Kontakt zu Boris hergestellt. Und dann war Boris, der hat ja damals eine Agentur.
Richtig.
Hat Misha auch unter Vertrag genommen und gefördert.
Ach komm, das ist ja eine geile Anekdote.
Und wir haben über die Jahre immer häufig gesprochen und telefoniert, als ich dann gar nicht mehr so im Tennis war. aber jetzt auch schon lange nicht mehr. Aber über viele Jahre hatten wir guten Kontakt.
Naja, witzig. Aber man merkt, du hast ja gesagt, man konnte das sofort sehen.
Ja.
Ich habe damals in dem Alter eben Tommy Haas kennenlernen und sehen dürfen. Und Axel Pretsch, über den hatten wir vorhin kurz im Vorgespräch gesprochen, der war auch Nummer 99 der Welt, immerhin mein Jahrgang. Gegen die habe ich dann rauf und runter in der Jugend gespielt und auch mal hier ein Döppelchen gespielt und so. Aber man hat schon das herausragende Talent damals gesehen, einfach vom Schwung her, von der Technik her, wie die in Slice gespielt haben. Ich versuche es jetzt mal echt plastisch zu beschreiben, weil ich heute dann auch mit meinem Sohn dann eben viele Turniere sehe und viele Spieler sehe und viele Eltern sehe, die sagen, mein Kind wird Profi. Und ich mir denke so, ja, aber dann, ne, man muss das mal versuchen in Relation zu setzen. Und du hast dann da sicherlich auch dann, naja, auf jeden Fall ein Auge für gehabt, um diese Spieler dann so zu beurteilen bei IMG. Da warst du aber nur kurz.
Ja, 2 Jahre war ich da.
2 Jahre. Hast gesagt, Sportmarketing ist nicht so meins, oder?
Ja, Tennis war damals, sagen wir mal, aus dieser unglaublichen Euphorie 1985 war das ja, hat sich das ja gesteigert mit Steffi Graf dann noch, also Boris, dann kam Steffi, dann Michael Stich, also was willst du da noch toppen? Mhm. Das war natürlich die Zeit, wo Tennis dann irgendwann auch, ich will nicht sagen, so totalen Einbruch hatte, aber es ging schon das Interesse sehr stark zurück, auch von Sponsorenseite.
Mhm.
Und ich habe mir irgendwann gesagt, ich setze jetzt nicht meine ganze Karte auf Tennis, weil das, ich sag mal, wenn man so viele Jahre am Tennis verbracht hat, dann will man vielleicht auch mal was anderes machen, aber ich habe auch irgendwie gemerkt, dass das nicht so weitergehen wird in dieser unglaublichen Konstellation. Mhm. Und dann, wie gesagt, war es schwieriger, Sponsoren zu finden für bestimmte Turniere, und davon haben wir ja nun mal gelebt. Das war die Agentur. Wir haben die Roten Baumturniere vermarktet, Berlin.
Mhm.
Und das ist einfach schwieriger geworden und ich wollte noch mal was anderes machen.
Mhm. Gut antizipiert, könnte man sagen, wie beim Tennis. Hast du geahnt, wo der Aufschlag hinkommt? Hast geahnt, wie der Markt sich weiterentwickelt? Hast dich dann für Immobilien entschieden, für die Immobilienbranche? Bist da sehr erfolgreich, seit Jahrzehnten kann man ja schon fast sagen dann.
Seit 2005.
2005, also 20 Jahre. Und nun habe ich hier vielleicht in der nächsten Sprachnachricht Umsatz. Für dich, das ist so meine Überleitung zu der Sprachnachricht, die natürlich in erster Linie mit Tennis zu tun hat. Aber um dir einfach schon mal eine Idee zu geben.
Ja, hallo Ricky. Ist schön nach so langer Zeit, dass ich einen Kontakt gefunden habe zu dir. Du hängst ja bei mir im Clubhaus auch von unserer damaligen Reise. Die ist natürlich unvergessen, wie sie uns im Bus in Caracas vollgekotzt haben. Du mit Vestus das Doppel gewonnen hast, er schlägt Martin Keite im Finale, davor waren wir Rolex. Das war auch für mich ein unvergessenes Erlebnis. Ich bin noch ganz rüstig, transportfähig noch, stehe auch noch auf dem Platz, dann und wann. Und sonst geht es mir gut, wir sind im 39. Jahr. Du hast ja eine Riesenkarriere gemacht bei Engel und Völkers, habe ich immer mal gelesen. Aber du warst ja damals schon ein bisschen anders strukturiert in der Birne als die übrigen Tennisspieler. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Wenn du mal einen ganz großen Deal machen willst, dann schick mir mal einen vorbei. Es gibt ja immer Preise, die man nicht ablehnen kann. Mir gefällt es immer noch hier, aber nichts ist ja unmöglich. Wir haben die beste Lage. Viele Grüße nach Hamburg. Ich schicke dir auch das Bild, wo du hier hängst, in unserem Clubhaus, Museum und mit dem Originalbericht von Caracas. Tschüss.
Ja, großartig.
Ricky, jetzt weißt du, warum ich nicht schlafen konnte.
Ja,
ist das eine schöne Sprachnachricht?
Ja, ja, ganz
von
toll.
Von wem ist die denn? Er hat ja erfreulicherweise nicht aufgelöst,
wer gesprochen hat. Ich musste am Anfang ich wusste, dass es so württembergisch ist, aber musste so ein bisschen nachdenken, aber dann war es klar, natürlich Klaus Hofsäß, unvergessen in seiner Art. Der war ja früher, der war ja lange dann Damencoach, aber war auch viele Jahre für uns, für die Jugend zuständig beim DTB.
Aha.
Und daher auch die Reise, ne? Hier das Foto mit Michael Westphal.
Ja. Nun sind wir genau ein Podcast, ich habe dir das ausgedruckt, das was bei ihm im Clubhaus hängt, in Marbella, das ist die Immobilie, die er meint, das ist dann die Brücke zu deiner beruflichen Tätigkeit. Also, ne, wenn es ein unseriöses Angebot, ich gucke mir im März erstmalig in meinem Leben die Anlage an mit meiner Familie. Dann werde ich dir berichten. Da freue ich mich total drauf.
Die ist toll. Und ja, lieber Klaus, vielen Dank für die Nachricht. Wenn ich einen Käufer habe, dann lasse ich es dich wissen.
So. Und nun haben wir hier ein, ich sage jetzt Spanischen, ist wahrscheinlich eine südamerikanische Zeitschrift, wenn ich das richtig rausgehöre, Caracas.
Ja, Caracas.
Venezuela.
Ja.
Und auf dem Foto, was sehen wir da?
Ja, da sehen wir Michael Westphal, daneben Klaus Hofsess und daneben bin ich.
Und ihr habt da irgendwas gespielt?
Das waren Jugendturniere.
Ja.
Wir waren zuerst in Caracas. Ja, das waren diese ITF-Jugendturniere, die es damals ja auch schon gab. Und ja, wie er geschrieben hat, waren wir ja da ganz erfolgreich. Und von da sind wir dann weitergeflogen nach New York und da war auch ein großes Jugendturnier.
Okay, weil das ist das, was ich in der Sprachnachricht nicht verstanden hatte. Dann sind wir weiter nach Rolex.
Das hieß damals tatsächlich Rolex Cup in New York. War eins der wichtigsten Turniere im Jugendbereich. Okay. Es gab ja mal diesen Orange Bowl.
Ja,
das war Florida. Sozusagen die inoffizielle Weltmeisterschaft, wo auch die ganzen Agenten waren. Das war also das Event im Jugendbereich und direkt dahinter war eigentlich dieser Rolex Cup.
Okay, dann haben wir das auch, aber habe ich das jetzt auch verstanden? Und dann hat sich da anscheinend irgendjemand irgendwie im Bus übergeben. Auch das Stichwort, das muss ich jetzt aufgreifen. Erinnerst du dich oder ist das eine Anekdote, die du verdrängt hast?
Da erinnere ich mich tatsächlich nicht daran.
Das ist ein guter Cliffhanger, dann löse ich das auf, wenn ich in Marbella bin mit Klaus und sag's mal.
Ja, es waren so viele Erlebnisse. Es war natürlich damals Abenteuer pur, ne? So Caracas in diesen Jahren. Da muss man schon aufpassen und da ist so viel passiert und jeden Tag irgendwie eine andere Geschichte, aber die hatte ich jetzt tatsächlich nicht mehr im Kopf.
Okay, aber kriege ich heraus, werde ich auflösen und insofern ja legendär, also ja, Michael Westphal, da würde ich gerne auch noch ein, zwei Sätze drüber verlieren, weil er ist natürlich auch ein ganz großer des deutschen Tennis war, auch wieder zur Einordnung direkt vor Boris Becker, die Nummer, ich hatte vorhin gesagt, Amir Keretic, dann kam eigentlich Westphal als Nummer 1. Ja gut, und dann gewann Becker 85 Wimbledon und dann war Becker die Nummer 1. Aber Westphal war die Nummer 1 in Deutschland im Tennis, spielte auch tolle Davis Cup Matches. Wie hast du Westphal erlebt und dann eben auch das dramatische Ende von Michael Westphal?
Ja, ich bin mit Michael Westphal eigentlich auch genauso aufgewachsen fast wie mit Torre. Mhm. Er ist ja nun ein Jahr jünger als ich, das heißt, wir haben ja permanent in der gleichen Altersklasse gespielt. Wir haben in Hamburg permanent gegeneinander gespielt. Wir haben auf deutscher Ebene zusammen Doppel gespielt. Wir waren, glaube ich, einmal deutscher Meister auch zusammen. Also wir haben uns jeden Tag fast gesehen im Training. Wir sind auf Turniere gefahren und ganz, ganz enger Weggefährte. Und er ist dann in diesen Jahren, ich glaube, müsste er so 17 gewesen sein, ist er einfach unglaublich durch die Decke gegangen. Da hat er so einen Sprung gemacht. Er ist, glaube ich, auch mit 16 hat er mit der Schule aufgehört, war dann schon Vollprofi und hat war unglaubliche Erfolge gehabt. Das hatte schon unglaublich viel Potenzial da, was man gesehen hat. Er hat das dann die Jahre danach nicht so mehr umsetzen können, hatte so ein paar schwächere Jahre, aber in der Zeit war er wirklich unglaublich gut und auch ganz zu Recht die klare Nummer 1 in Deutschland.
Mhm. Und dann wart ihr in der Jugend halt auf der ganzen Welt unterwegs mit dem Deutschen Tennisbund und einer der Jugendbundestrainer war dann unter anderem Klaus Hofsess. Welche Trainer haben dich am meisten geprägt? Bei Wikipedia steht Milan Hostinski oder ATP steht auch Milan Hostinski. Nun haben wir alle, die mal irgendwie Tennis gespielt haben, gefühlt 10, 20, 30 Trainer gehabt. Auch um das mal einzuordnen, man hat ja nicht ein oder zwei Trainer. Also beim Fußball hat man in der Regel irgendwie so ein, zwei Trainer gehabt in der Jugend, würde ich mal behaupten, vielleicht drei. Gibt es da Trainer, denen du heute noch sehr, sehr dankbar bist oder die du hervorheben würdest?
Also ich würde sagen, tatsächlich hat man bei allen Trainern viele Sachen mitgenommen. Also das ist eigentlich von frühester Jugend über die Verbandstrainer. Milan Hostinski war über viele, viele Jahre mein Trainer sozusagen hier in Hamburg. Wie gesagt, wir hatten ja damals nicht die finanziellen Möglichkeiten, dass man sich einen Trainer leisten konnte, der ständig mitgereist ist. Insofern war das sozusagen hier Hamburg meine Base und da habe ich dann viel mit Milan trainiert. Und seine Art, wie er trainiert hat mit einem, das war schon so motivierend. Aber auch Niki Pilic Ist natürlich ein absoluter Weltklasse-Spieler gewesen, selber. Er ist ja nicht nur Weltklasse-Trainer, sondern als Spieler diese Generation mit Rod Laver, John Newcomb, das wissen viele Hörer sicherlich nicht, aber da ist natürlich, wenn jemand auf dem Niveau auch mitgespielt hat, dann weiß er natürlich, wovon er redet. Und hervorheben möchte ich nochmal Thomas Koch. Den hatte ich tatsächlich mal als Coach, den habe ich mir mit Torre, eigentlich haben wir uns den geteilt, haben wir gesagt, so, wir verpflichten ihn als unseren Coach.
Nie gehört.
Auch interessant, als du mit Thies Röpke hier saßt, hat Thies über ein Turnier in Afrika erzählt.
Ja.
Und da hat er gesagt, er hat gegen Thomas Koch gespielt. Dann hat es natürlich sofort Klick bei mir gemacht. Also Thomas Koch war auch, ich glaube, Top 30 Spieler in der Welt in der Zeit, Linkshänder.
Ein Deutscher?
Nee, ein Brasilianer.
Brasilianer, ich wollte gerade sagen.
Brasilianer.
Okay.
Ja. Und das war tatsächlich so ein richtiger Coach, dass ich ein erstes Mal einen eigenen Coach mit hatte, mit dem ich wirklich jeden Tag auf Turnieren zusammen war, dass wir zusammen trainiert haben, auch viel Mentalarbeit. Und da habe ich eigentlich auch so mein bestes Tennis gespielt. Also da habe ich tatsächlich gemerkt, wie viel das bringt, wenn man wirklich dann nicht nur auf Tennis, das, ich fand das auch ganz interessant, euren Podcast mit Maike Babel war das, glaube ich.
Maike Babel, ja.
Genau, wie sie erzählt hat, wie wichtig der Coach auch in der Gesamtbreite ist. Also nicht nur, wie spiele ich die Vorhand und die Rückhand, sondern wie kriege ich das hin, dass ich meine beste Leistung bringe? Und das war in der Zeit mit Thomas Koch tatsächlich eine tägliche Arbeit. Also nicht nur, dass man für sich alleine gearbeitet hat, sondern einen Coach hatte, mit dem man wirklich das gesamte Spiel und die gesamte mentale Verfassung seziert hat und die Nuancen versucht hat zu finden, wie man das noch verbessern kann. Also das war auch eine prägende Zeit.
Heute ist mentales Training vollkommen normal. Für euch, damals war das ja Neuland.
Ja.
Also das war auch, erinnere ich mich ganz gut, in den Medien so, dass dann auf einmal irgendwelche Mentaltrainer auftraten. Ja, du wirst dich erinnern. Wie hast du mentales Training gemacht? Oder gibt es auch da vielleicht von dir einen Tipp für den Breitensportler, für die Leute? Also was heißt denn mentales Training als Tennisspieler?
Also damals gab es, als ich anfing, auch so die ersten Bücher aus Amerika mit Mentalcoaches. Also es kam dann schon so ein bisschen auf und jeder hat sich dann so irgendwas gesucht, was er gut fand. Der eine hat dies Buch gelesen, der andere das. Dann wurde das so ein bisschen weitergegeben. Aber ich würde mal sagen, damals war eigentlich das Vorherrschende, dass man versucht hat, positiv zu denken, dass man sich versucht hat, positiv in eine bestimmte Stimmung zu bringen, dass man visualisiert hat. Das heißt, dass man schon am Abend vorher das Match am nächsten Tag durchgegangen ist und sich überlegt hat, wie spiele ich jetzt, was ist, wenn diese Situation kommt, was ist, wenn ich einen Breakball gegen mich habe, wie soll ich dann sein, soll ich dann nervös sein oder soll ich versuchen, eher ein bisschen ruhiger zu sein. Und da habe ich auch mich mit beschäftigt, hier dies und das gelesen, ja, und eigentlich mir so die Dinge versucht anzueignen und zu suchen, wo ich glaube, das tut mir gut und das hat auch, glaube ich, ganz gut funktioniert. Also ich war eigentlich auch ein Spieler, wenn es eng wurde, habe ich auch eigentlich meistens meine besten Leistungen gebracht. Natürlich nicht immer, aber ich habe das auch geliebt, diese Situation. Also wenn es so richtig geprickelt hat und um die Wurst ging, dann war ich voll da.
Das kennen wir ja alle, wir Tennisspieler, auch wenn wir ein Tiebreak spielen oder wenn es 30 beide steht oder noch schöner 4-5 sitzt auf der Bank und muss dann einen Aufschlag durchbringen und dann steht es 0-30. Da trennt sich ja die Spreu vom Weizen. Und ich habe auch irgendwann gelernt, das zu lieben. Ja, also nicht zu sagen, scheiße, ich könnte jetzt zu 4-6 meinen Aufschlag verlieren, sondern denkst, ja, deswegen spiele ich doch diesen Sport. Nicht, um immer glatt gegen Schlechtere zu gewinnen, sondern das Schönste ist ja eigentlich, gegen Besseren zu gewinnen oder gegen jemanden auf Augenhöhe und dann eben solche Situationen zu meistern.
Also ein typisches Beispiel ist ja, alle Menschen, würde ich mal denken, neigen dazu, etwas zu verkrampfen. Das heißt, wenn man weiß, du hast einen Breakball gegen dich, zweiter Aufschlag und wie machst du das jetzt?
Ja.
Und da, das war so eine gewisse Technik, die ich mir angeeignet habe, dass man da bewusst sich die Muskeln gelockert hat und wirklich extrem locker war, weil man ja wusste, dass man innerlich dagegen arbeitet, sodass man dann wieder in dem Zustand war, wo es eben gut geklappt hat. Und das sind so gewisse Techniken, die man sich angeeignet hat, dass man eben versucht, man weiß, was passieren wird, man weiß auch, wie der eigene Körper reagiert und dass man da schon ein bisschen gegen anarbeitet. Also dass man eben nicht das einfach hinnimmt, dass man irgendwie jetzt nervöser oder verkrampft ist, sondern das als was begreift, was gut ist, weil der Körper dann ja auch mehr Leistung bringen kann. Aber man muss es eben schaffen, dass das Zusammenspiel funktioniert. Dass, wenn du zu verkrampft bist, gerade im Tennis, dann verlierst du entweder Power oder machst gleich einen Fehler. Wenn du zu locker bist, dann hast du nicht das Tempo drin. Also du musst ja dich dann in diese Stimmung bringen, dass du dann die beste Leistung bringst. Und das ist etwas, was man eben bei Topspielern sieht. Kein Spieler spielt ja ein Match auf gleich 100%. Aber die Spieler, die wirklich erfolgreichen Spieler, die schaffen es immer eigentlich oder meistens, dass sie dann, wenn es eng wird, sind sie bei 105% oder 110%. Das können die aber nicht durchhalten, ein Match. Das kann niemand. Nee. Insofern musst du dir diese Energie oder dieses Level aufsparen. Mhm. Du musst ja nicht jeden Punkt gewinnen im Tennis. Ist ja nicht wie beim Golf, wo jeder Schlag zählt, sondern musst ja nur, wenn du die Hälfte der Punkte machst, reicht es ja häufig auch. Mhm. Aber wenn es drauf ankommt, dann musst du eben da sein. Und das musst du dich für dich selbst klar machen. Mhm. Und da gibt es eben viele Spieler, die eigentlich besser spielen, wenn es 3-3, 15 beide steht, als bei 5-6 Breakball gegen sich. Und das ist eben das Entscheidende, warum einige weiterkommen, obwohl sie eigentlich gar nicht besser sind. Mhm.
So Djokovic ist das Paradebeispiel aktuell, glaube ich, der halt in engen Situationen oder die Tiebreaks halt unfassbar spielt.
Bei Djokovic muss man ja nur in die Augen gucken.
Ja.
Also das ist ja völlig eindeutig, wie der Mann fokussiert ist, wenn es eng ist.
Mhm.
Also das man sieht ihm ja an, dass er eine ganz andere Körpersprache hat. Er weiß aber auch, dass er damit nicht bei 1-2 im ersten Satz, das kriegt er gar nicht hin, sondern der hat so meisterhaft das entwickelt, dass er weiß, er spielt sein bestes Tennis und man sieht es ihm an der Körpersprache an. Und das bedeutet für den Gegner, ja, ich muss ja nicht auf 110%, ich muss ja schon auf 115% spielen, wenn ich das gewinnen will. Und dann wird es schon eng. Ne? Also deswegen ist das genau das, was mich auch nach wie vor so fasziniert am Tennis, dass man diese Spiele guckt wenn man Tennisspieler ist, weiß man ja, was da an einem vorgeht, wenn es eng wird. Ne? Und das ist dann wirklich das, was faszinierend ist an diesem Tennissport.
Mhm. Dieses Mann gegen Mann und in engen Situationen, wie ist die Körpersprache der Spieler? Weil auch da gibt es ja Leute, die mal einen Eisenarm bekommen. Ich erinnere mich an die mental starke deutsche Profispielerin, die auch ein Buch geschrieben hat, nicht Annalena Grunefeld, sondern die jetzt auch bei den Australian Open gut Doppel gespielt hat oder Finale gespielt hat. Siegemund, die hat ein Buch geschrieben über mentale Stärke. Ich kriege das nicht zusammen mit irgendeinem Co-Autor und hält auch diesbezüglich Vorträge. Unheimlich schlau in der Birne, unheimlich eloquent. Und die hat doch auf dem Center Court da jetzt gegen eine Amerikanerin gespielt bei den US Open und da war Hexenkessel pur und sie verlor im Prinzip auch ihre Nerven halt. Also für mich ein Paradebeispiel für, es sind alles Menschen, die da Sport treiben und auch eine sehr mentale, starke Spielerin in diesem Fall, die sich ganz tief mit diesen Themen beschäftigt und sogar darüber Vorträge hält, hat da in dem Moment auch gesagt, ist an ihre Grenze gestoßen, an ihre mentale Grenze. Und es müssen jetzt Leute irgendwie, ist natürlich halb so witzig, wenn man das so schlecht erzählt wie ich, aber bei YouTube oder wo auch immer nochmal nachschauen, wie die da auf dem US Open Center Court dann angefangen hat zu weinen auch, weil der mentale Druck so stark war. Erinnerst du solche Situationen, wo du auch gemerkt hast, es wird mir zu viel hier, auch im Kopf, oder hast du gesagt, nee, ich bin mental strong?
Ja, bei mir gab es jetzt nicht solche totalen Einbrüche. Mhm. Aber ich glaube, dass heute natürlich das Niveau, die Breite, der Druck, die Athletik, also das Gesamtspiel, also das gesamte Paket, was du heute mitbringen musst, um als Profi erfolgreich zu sein, da ist natürlich dieser mentale Bereich eigentlich am Ende das Entscheidende. Natürlich, das Paket muss stimmen, die Athletik, alles muss da sein. Aber wenn du das Mentale nicht hinbekommst, dann wirst du in den entscheidenden Situationen nicht die 100% bringen können, die du brauchst, um gegen die anderen bestehen zu können. Und deswegen, glaube ich, sieht man das vielleicht bei Frauen noch etwas eher, dass diese wahnsinnigen Emotionen, die da drin stecken, entweder die Enttäuschung oder auch die die Freude über den Sieg, dass das ja das so wichtig geworden ist. Und das geht auch gar nicht mehr ohne Mentalcoach. Und der Coach hat ja da auch eine ganz, ganz wichtige Funktion, um den Spieler da auf dieses Niveau zu bringen. Aber wie gesagt, das ist für mich, ich gucke am liebsten eben, oder das ist für mich dann, wenn es interessant wird. Ich gucke auch teilweise dann, wenn ich Grand Slams sind die ersten Sätze Anfang am Satz gar nicht so. Ich gucke dann immer
Crunchtime
am Ende zu, wenn es dann wirklich um alles geht. Und das ist dann faszinierend.
Du hast dann selber eben reihenweise auch diese Situation erlebt, mal gewonnen, mal verloren. Wir haben über deine größten Matches schon gesprochen und größten Erfolge. Ich kenne das ja so, wenn ich Punktspiel habe, so wie heute auch, entscheidendes Spiel gegen Victoria, mal gucken, ob wir aufsteigen werden oder nicht. Ja, also es ist ein absoluter Tennis-Highlight-Tag für mich dieses Jahr. Der Klassiker ist ja, wenn du von deinen Mannschaftskameraden gecoacht wirst, das kennst du ja von der Tennis-Bundesliga auch, ja, Punkt für Punkt spielen. Punkt für Punkt. Habe ich meiner Tochter sogar heute Morgen auch gesagt beim Turnier, ne? Spiel Punkt für Punkt. Ist immer die Frage, kann derjenige da überhaupt was mit anfangen? Ne? Was also Punkt für Punkt spielen? Weil im Umkehrschluss heißt das ja, wenn man 105, 110% in entscheidenden Phasen geben muss, muss ich mehr auch Auszeiten nehmen. Muss dann eben auch mal, also ich kenne das von früher, so ein Aufschlagspiel durchschenken im Prinzip. Also man spielt den Ball zurück, aber weiß auch, okay, ich gebe jetzt nicht hier alles, um hier einen Break zu machen. Das ist jetzt eine Szene, die mir so einfällt. Das habe ich am Roten Baum auch ganz oft beobachtet bei Spielern wie dir oder anderen, die ja gesagt, wo du gedacht hast, oder der Satz ist jetzt mal weg. Welchen Tipp kannst du denn so einem Breitensportler wie mir oder anderen eben auch geben? Wir werden ja nun von ein paar Leutchen ja mittlerweile gehört. Die kleben ja an deinen Lippen auch. Das darfst du nicht vergessen. Du kannst jetzt maßgeblich deren Karriere beeinflussen. Das war eben schon mal wirklich ein sehr hilfreicher Tipp mit dem Mentalen. Also wenn ich merke, ich bin extrem angespannt, das nehme ich mal mit. Heute, mal gucken, ob das klappt, dass ich dann eben schön locker lasse bei 30, 40 oder wie auch immer. Welchen Tipp kannst du da dem gemeinen Breitensportler, der normal Punktspiele macht, mit auf den Weg geben, wo du sagst, also...
Ja, das ist echt schwierig. Also meine Devise war immer, wenn, was ja permanent früher vorgekommen ist, der Mannschaftskollege sitzt auf der Bank und soll einen coachen, habe ich immer gesagt, der muss drei Dinge können, Schläger halten, Handtuch halten, Klappe halten, weil das bringt jetzt nichts, mal eben da rein zu quatschen und jemanden mal eben so einen Tipp zu geben, wenn du nicht die gesamte Einstellung des Spielers, wie er denkt, wie er fühlt, was er selber erstmal glaubt, machen zu müssen. Wenn man da nicht drin das miteinander verzahnt, dann bringt das aus meiner Sicht relativ wenig, diese kurzen Tipps. Grundsätzlich muss ja jeder Spieler für sich selber erstmal rausfinden, was ein Typ ist er. Ist er ein Angriffsspieler, mehr von hinten? Wo macht er seine Punkte? Wie schafft er es, auch vielleicht den Gegner mal ein bisschen zu fordern, vielleicht auch aus dem Spiel zu bringen? Und dann kann man erst anknüpfen und sagen, okay, wie willst du in engen Situationen umgehen? Wie willst du gegen gleich starke Spieler versuchen, wie ist deine Matchstrategie? Und dann fängt es an, wo man sicherlich über Spielzüge, Taktik so sprechen kann und dann kommen Tipps in Frage. Aber ich halte ehrlich gesagt überhaupt nichts davon, von der Seitenlinie mal eben was rüber zu schreien und Tipp zu geben. Das geht meistens sogar schief.
Ja. Wir kennen ja auch die Mannschaftskameraden, die eigentlich gar nicht gecoacht, also einer von sechs will immer gar nicht gecoacht werden, ne? Also Stichwort Klappe halten, was ja vollkommen legitim ist. Und ich habe das auch so erlebt, dass viele Mannschaftskameraden, da will ich nichts Falsches sagen und freue mich über jeden, der bei mir auf der Bank sitzt, mein Leben lang, aber dass viele immer die gleiche Schallplatte auflegen, also geh durch den Ball.
Also ich glaube, was ne? da die eigentlich wichtige Rolle ist, dass man jemanden auf der Bank hat, der zu einem hält, der und sagt,
Kopf nickt.
Ich stehe hinter dir, genau. Du kannst das, mach das, konzentriere dich Punkt für Punkt. Das ist jetzt weder ein Tipp, was man in den nächsten 10 Sekunden umsetzt, sondern dass man hinter sich jemanden weiß, der da ist, mit dem man kommunizieren kann, der hinter einem steht. Das ist ja auch total wichtig, aber das ist jetzt was anderes, als wenn ich sage, ich habe einen Coach, der mir wirklich in der Lage ist, wirklich zu helfen in meinem Spiel, wenn es drauf ankommt. Also es ist immer gut ein Heimvorteil, wenn man viele Leute gegen sich hat. Das ist ja schon von der Stimmung her ein Riesenvorteil, wissen wir vom Fußball.
Naja, bevor wir gleich auf den Coach Niki Pilic in dem Kontext nochmal zu sprechen kommen, da habe ich nämlich ich war ja nie dabei, aber du saßt auf der Bank und Niki Pilic hat Erik Jähn und dich gecoacht. Der hat ja teilweise Also er hat ja jetzt nicht wie ein Wasserfall geredet auf der Bank, habe ich gehört, und teilweise wirklich auch legendäre Sätze rausgehauen. Also ganz banale Dinge tendenziell. Bevor wir darauf zu sprechen kommen, möchte ich hier einmal Tobi Hinzmann zitieren. Der ist Profitrainer, auch beim Club Annals, da ist er jetzt der erste Herrentrainer und so. Und der geht zu seinen Spielern nämlich hin, und das ist nämlich auch mein Tipp des Tages an alle anderen, die irgendwann mal wieder Punktspiel haben und auf der Bank sitzen. Und der fragt seine Schützlinge, welche Energie wünschst du dir heute?
Ja.
Und ich musste tierisch drüber lachen, als ich das von ihm gehört habe. Oder als ich es auch von Spielern gehört habe, die dann von ihm gecoacht wurden, habe ich gedacht, nee, es war genau richtig und genau schlau. Also, möchtest du, dass ich im Prinzip hier sitze und die Daumen drücke und die Schnauze halte, dann mache ich das für dich. Oder möchtest du, dass ich, naja, übertrieben klatsche, wenn du einen Punkt machst und dir immer die Faust gebe, dann mache ich auch das für dich. Aber das ist, fand ich ganz, ganz bemerkenswert. Das hat da bei mir so Klick gemacht und da habe ich auch festgestellt, man lernt nie aus, man lernt immer noch was dazu im Tennis, auch obwohl man 40 Jahre spielt.
Ja, ja, absolut. Also jeder, glaube ich, jeder Tennisspieler, das Tennis ist so individuell und jeder hat so seine Art und ein guter Trainer, ein guter Coach. Ich finde, das ist auch mal der große Unterschied zum Fußball. Im Fußball gibt es einen Trainer, der hat seinen Matchplan, der hat seine Strategie und der ist so wie ein Schachbrett, setzt seine Spieler ein, so wie er glaubt, dass das richtig ist. Beim Tennis ist es aus meiner Sicht andersrum. Du musst als Spieler deinen Plan haben und der Coach muss dich dorthin bringen, dass du deinen Matchplan optimal umsetzt. Und die besten Coaches machen sich selbst überflüssig, weil sie die Spieler so gut coachen, dass sie es eben alleine können.
Das ist das Stichwort. Niki Pilic auf der Bank.
Genau.
Wie, also du hast es erlebt, ich kenne es nur aus ein paar Erzählungen. Wie war der denn so? Also war knüppelhart, wenn man mit ihm trainiert hat, aber wenn der Davis Cup da sitzt und mit dir redet, der sagt doch nicht, Kick auf die Rückhand, Ricky, und dann Flexiguse auf dem Bauchnabel spielen. Oder also, was kommt da?
Es kommen schon kurze Tipps und sag tief in die Vorhand, zweiten Aufschlag mal früher attackieren. Also es kommen immer so kleine Sachen, wo er denkt, das wäre jetzt mal eine taktische Maßnahme. Aufgrund der Spielsituation, um da einen Vorteil zu erlangen, was man vielleicht nicht selber gerade im Kopf hatte, dann sagt er nur das. Er sagt aber nicht, mach es jetzt, sondern sagt nur, mach mal dies oder das oder pass auf, dass du nicht zu lange zu weit hinter der Linie stehst oder sowas. Mhm. Und er weiß aber, Niki Pilic ist eben jemand, der agiert so, als ob er selber auf dem Platz steht und gibt dann so ein paar Hinweise, was er wohl selber machen würde, aber denkt sich auch in den Spieler rein. Und er ist immer wirklich, er versteht das Spiel, er kann es lesen, er ist mit dir permanent auf Augenhöhe und brauchst nicht viel reden und kommunizieren, sondern es werden Nuancen von Taktiken besprochen, die aber entscheidend sein können. Und das ist eben gut zu wissen, wenn man so einen Mann dort sitzen hat, der genau weiß, was gerade Sache ist oder so.
Ohne es vorwegnehmen zu wollen, aber wir machen ja auch das Tennisabitur. Oha. Und vielleicht spielt da Niki Pilic auch noch eine Rolle. Haben ja alle das Abitur bis heute hier bestanden. Einige mussten wir aber auch durchschummeln. Wir haben hier Zettel hochgehalten mit Antworten. Ist alles vorgekommen. Aber du bist auch, das habe ich festgestellt, ein ausgewiesener Experte. Und wenn du bereit bist, dann würde ich mal mit der ersten Frage beginnen. Dein Geburtsjahr 1964, du sagst, du warst selber oft als Besucher am Roten Baum. Natürlich hat 1964 auch an der Roten Baumchaussee das Turnier stattgefunden. In einem, ich gebe dir einen Hinweis, also wir fangen ja immer einfach an, in einem rein deutschen Finale. 1964. Und du musst ja mir nicht sagen, wer da im Finale stand, sondern nur, wer das Finale gewonnen hat. Und ich habe da, hast du schon eine Idee?
Also als Spieler fallen mir sofort ein Bungert, Elschenbroich, Plötz. Von der Spielstärke her war Bungert natürlich der Beste.
So, das ist erstmal ein Punkt. Und der andere deutsche Finalist hieß Christian?
Kunkel, ach so, Kunkel, ja.
Best of Five hat er ihn da. Den ersten hat er einen Bagel sich abgeholt und dann hat er die nächsten drei Sätze gewonnen. Aber das ist doch schon mal ein guter Einstieg, weil wer hat in diesem Jahr das Mixed Es wurde Mixed am Roten Baum gespielt, 64 gewonnen. Und das kann ja jetzt nur einer sein, der eine ähnliche Funktion hatte wie Wilhelm Bungert. Der bei dir auf der Bank saß und dir Tipps gegeben hat.
Wer dieses Jahr
das? In Hartford, 1964. Im gleichen Jahr.
1964.
Ja. Wer da das Mixed gewonnen hat.
Ja, dann muss es ja Pittisch gewesen sein.
Mit der weltbekannten Helga Schulze.
Mastorf früher.
Ach komm, ja, das ist Helga Schulze. Das ist Helga Mastorf.
Ja.
Ich wollte gerade sagen, Helga Schulze. Ich meine, so ein paar Namen kenne ich ja auch und denke so, wer ist denn Helga Schulze?
Also glaube ich jetzt.
Ja, muss ja.
Ich bin mir nicht jetzt so hundertprozentig sicher.
Aber ach komm.
Helga Mastorf war damals natürlich die deutsche Tennisspielerin.
Hau ich denn ins Essen hier? Im Finale gegen Annette von Zyl aus Südafrika und Thomas Koch. Brasilien, ja, da ist er wieder. Du, der verfolgt wieder uns.
Ja, super.
Wie auch immer. Also Spaß beiseite. Ja. Es gab Mixed am Roten Baum. Erinnerst du dich daran?
Früher gab es tatsächlich immer Mixed, ja. Aber das hat einen nicht so wahnsinnig interessiert. Insofern kann ich dazu wenig sagen.
Ja, klar. Verstanden. Ja, wie auch immer. Bin ich dann...
Es gibt ja wieder Mixed heutzutage, nicht?
Ja, wohl, aber nicht am Roten Baum.
Nee,
nicht
bei am Roten den, Baum, bei den Grand Slam. Gab es ja viele Jahre, glaube ich, nicht.
Nee?
Oder?
Nein, ich weiß. Also Navratilova hat reihenweise gewonnen.
Bei den Großen gab's das.
Und die guten Doppelspieler spielen in der Regel auch Mixed. Ja, also stimmt. Auch Kravitz Pütz.
Ja. Ich habe nie Mixed gespielt, deswegen da war ich dann raus.
Aber Doppel?
Doppel, doch. Doppel habe ich gern gespielt, ja.
Wer war, klassische Frage auch, habe ich Udo gefragt, Riglewski und alle, die sie eben hier saßen. Wer war der beste Doppelspieler, neben dem du gespielt hast? Also wo du gedacht hast, geht von alleine.
Also mit dem ich zusammengespielt
habe. Ja, mit dem du zusammengespielt hast.
Also ja, ich habe...
Kannst auch mehrere Namen nennen.
Ich sag mal, ich habe ja nicht mit McEnroe doppelt gespielt. Also ich habe mit Torre lange doppelt gespielt. Wir haben ein großes Turnier in Athen gewonnen. Ich habe mit Udo Riglewski gespielt. Wir haben in Nizza gewonnen.
Mhm.
Und ich habe mit Tom Neyssen gespielt. Da haben wir Toulouse gewonnen.
Holländer,
genau. Insofern sind das jetzt mal... die drei, mit denen ich am besten gespielt habe.
Und der Beste auf der anderen Seite, ich glaube, die meisten haben McEnroe genannt. Also wenn es bei McEnroe lief, dann haben die gesagt, mehr geht nicht. Der ja auch kein doller Aufschläger war, wenn ich das so sagen darf, als Amateur. Also der hat ja jetzt nicht mit Macht 3 durch die Mitte aufgeschlagen, sondern gefühlvoll mit links viel Schnitt. Können wir uns auf McEnroe einigen oder fällt dir ein besserer
Doppelspieler ein? Also McEnroe ist sicherlich der beste Doppelspieler gewesen, weil er dieses Spiel in allen Facetten so beherrscht hat. Aber wer in der Zeit eben auch im Doppel eine Bank war, war dieser Robert Seguso, von Flach Seguso. Das war ja der bessere von den beiden. Also der hat wirklich, gegen den habe ich dann ja auch gespielt. Das war schon eine Macht im Doppel.
Ja. Weil damals gab es ja nicht so viele reine Doppelspieler. Es gab ja,
ist richtig.
Es gab ja viele Einzelspieler, die dann da auch aufliefen.
Es gab nicht so diese Doppelspezialisten, sondern tatsächlich die Einzelspieler, die dann auch Doppel gespielt haben. Mhm. Aber es gab also früher schon so Hewitt McMillan oder so. Es gab immer schon so Leute, die deutlich besser waren im Doppel und Riesenerfolge hatten.
Ja.
Aber heute ist das noch spezialisierter.
Und viele Australier auch immer gut gewesen im Doppel.
Ja, ne? Ja, die waren immer gut.
So, jetzt habe ich schon oft angesprochen, diese Top 100 Weltrangliste hier ausgedruckt vor uns. Wir sind im Jahr 1987, Ende 87, und die Welt wurde damals ja dominiert von Amerikanern, von Schweden. Da haben wir eine Sonderfolge mal irgendwann drüber gemacht. Also alle, die nach Björn Borg kamen, die wir schon hunderttausendfach hier aufgezählt haben, das waren so die beiden dominierenden Nationen, allein in den Top 20 damals, weil für dich, für den Hinterkopf, kannst du mir überlegen, wie viel aus den Top 100 aus diesen beiden Ländern waren und aus Deutschland. Das wären so die nächsten Fragen. Also wie viele Top 100 Spieler waren aus Schweden, aus Deutschland und aus den USA Ende 87? Und ich gebe dir auch da eine kleine Überleitung, damit du ein bisschen Zeit hast zu überlegen. In den Top 20 waren alleine 5 Schweden und 7 Amerikaner. No, also wir haben da ja die Top-Spieler vorhin schon aufgezählt und dann haben wir Tim Majot, McEnroe, also so, ne, Brad Gilbert, Jarit Nyström, unglaublich viele Spieler. Hast du eine Idee?
Ich würde so,
wie viele Amerikaner? Ich gebe dir eine Abweichung, plus minus 5 bei den Amerikanern.
23.
26. Nein. Stark. Das ist schon mal ein Punkt. Wie viel kam aus Deutsch? Nee, machen wir erstmal Schweden, bitte. Wie viele Schweden waren in den Top 100 zu dem Zeitpunkt?
15.
13. Auch ein Punkt. So, und jetzt von den Deutschen. Jetzt bin ich ja sehr gespannt.
Ja.
A, ob du die, weil ich befürchte, du kriegst die so namentlich fast zusammen. Also du warst logischerweise einer davon.
Ja, ohne jetzt mal groß nachzudenken, würde ich sagen Ende 87, 9.
8.
Okay.
Ostertum, Becker, klar. Wen haben wir noch?
Also 87. Da würde ich Kiritic, Andreas Maurer. War der? Hast du den noch auf der Liste?
Die sind schon rausgerutscht.
Ach, die sind, waren schon raus dann.
Nee, okay. Hier, dein Freund.
Taure Meinecke.
Logo.
Charlie Steeb.
Genau.
Patrick Kühn.
Ja.
Erik Jehl natürlich.
Ja. Und auf Paul Wojtyczek kommst du nicht.
Ach so, Paul Wojtyczek, ja.
Stimmt. Ja, der war auf 81.
Ja.
Ich glaube, da haben wir sie alle aufgezählt. Ne? Also das war so meine Kindheit, ne? Kannst du dir vorstellen. Roten Baum, Autogrammheft.
Und ich kann mir das ja gut vorstellen. Das war auch meine Kindheit in den 70ern. Da
irre.
Bei dir Autogramme, wie gesagt, von Nastase, von Gerolaitis, Borg sowieso.
Hast du die noch?
Nee.
Ich habe auch alle weg. Das ist wirklich eine Sünde. Ich habe, wie auch immer. Aber irgendwann schmeißt man ja solche Sachen weg.
Ja, stimmt.
Und bewahrt sie nicht mehr auf. Ne? Du hast mit 27 aufgehört.
Ich habe aufgehört,
als Tennisprofi.
Auf der Tour zu spielen. Ich habe dann noch ein paar Jahre Tennis-Bundesliga gespielt. Das ist ja auch so.
Sehr ertragreich gewesen.
Würde ich auch noch unter Profi einordnen. Es war tatsächlich so, dass diese neue Generation von Spielern, die einfach mit der beidhändigen Rückhand unglaublich draufgeschlagen haben. Das Tennis hat sich dann schon so ein bisschen verändert, auch in der Breite. Und irgendwann war so mein Stil, den ich da mir entwickelt hatte. Also ich konnte mal gut spielen gegen Leute so wie Thomas Smith oder auch hier Avendaño, fällt mir jetzt so gerade ein. Also Leute, die man ganz gut auf der Rückhand attackieren konnte. Fernando Luna war so jemanden, Bengoechea, also alles
Eduardo Bengoechea,
alles Top-Spieler, aber die hatten irgendwo so eine Schwäche, wo man sie attackieren konnte. Und ich habe ja meistens versucht, mein Glück am Netz zu finden mit Volley. Ja, und das wurde dann immer schwieriger, weil die Breite und die Qualität der Spieler, alle beidhändige Rückhand, das hat sich ja dann auch durchgesetzt. Die Surf and Volley ist dann ja Sampras hat das noch in Perfektion gemacht.
Mhm.
Selbst Federer hat ja meistens erstmal von hinten die Dinge aufgebaut. Also das Spiel hat sich dann schon so ein bisschen verändert, mehr in die Grundlinie. Und das habe ich dann auch gemerkt.
Um das Ganze abzurunden, habe ich während unserer Aufnahme eine Sprachnachricht von Krischi Geier zugeschickt bekommen, die wir gleich abspielen werden. Ungehört vorher, das ist das eine. Aber um das jetzt nochmal auch deine Karriere da abzurunden, wir haben über ganz, ganz viele Namen gesprochen. Ich ratter mal irgendwie nochmal die Namen runter, weil das lieben auch alle Hörer, das weiß ich, wenn man einfach nur, ach ja, der, ja genau, der, relativ zügig werde ich das tun und du pickst dir dann gleich einfach willkürlich einen raus und sagst so, ah ja, an den erinnere ich mich. Du hast gegen Connors gespielt, gegen Mechir, Noor, Mayotte, Gomez, Ken Carlson, Martin Reiter aus Argentinien, Anders Jarrit, Emilio Sanchez, Henri Leconte, Bengoechea, Agassi hast du gespielt, Mansdorf, Jonas Svensson, Thomas Smith. Können deine Kinder dann auch nochmal genau das Ende dieser Folge sich anhören. Erik Jehlenstäb, Stenlund, Ronald Agenor, ein Publikumsliebling am Hamburger Roten Baum, Michel Schapers, den habe ich natürlich als ehemaligen Clipperaner über Instagram angemorst, wahrscheinlich zu spät. Mal gucken, ob der irgendwann nochmal im Nachhinein dann sich meldet. Aaron Krickstein, Guillermo Vilas, Navratil, Patrick Kühn, Jeremy Bates, Libor Pimek, das sind so die Top 100 Spieler und das ist nicht vollständig. Also ich habe da jetzt auch keine Wissenschaft draus gemacht, aber ich gedacht, der hat gegen alle im Prinzip gespielt. Also
mir fällt jetzt da tatsächlich Emilio Sanchez ein.
Aha.
Der ist, glaube ich, auch mein Jahrgang.
Mhm.
Das heißt, wir haben zusammen angefangen. Super netter Kerl und also wir haben immer auch nett nett miteinander umgegangen. Er hat uns mal eingeladen mit seinem Kumpel Sergio Casal, Torre und mich nach Spanien zum Showkampf, wo wir auch mal gutes Geld verdient haben. Mhm. Naja, auf jeden Fall, er war für mich schwer zu knacken. Ich war ja mal in München bei Iphitos im Finale, da relativ glatt verloren. Und dann in Monte Carlo, das war mein Tag, da habe ich ihn tatsächlich einmal geknackt. Wow. Also da habe ich
Rückhand Slice hat er gespielt, ja, wie kein anderer.
Genau, genau. Das war dann meine Attacke da, auf seiner Slice-Rückhand anzugreifen.
Schön,
das
mit hat Spin auf die Rückhand.
Genau, das hat an dem Tag funktioniert. Also wenn ich einen guten Tag hatte, dann konnte ich doch viele Spieler knacken. Aber er war auch natürlich ein super Spieler und wahnsinnige Erfolge gehabt. Und aber ein super Typ, der macht ja auch viel auf Social Media, hat eine Tennis Academy in Spanien, also ein super Typ.
Um das auch abzurunden, ich kann nicht anders. Highest Ranking Emilio Sanchez im Einzel, im Doppel war er Nummer 1, das weiß ich, mit Casal.
Ich schätze 14.
7.
7,
ja. Oh, ja. Ricky, gibt es irgendeine Frage, die ich vergessen habe? Oder gibt es irgendeine Botschaft an die Menschheit? Irgendwas, wofür du Werbung machen möchtest, warum auch immer? Ich habe gesehen, deine Frau hat auch auf Social Media ein großartiges Geschäft, wo es um Interieur geht.
Genau.
Da können ja Leute, das werden wir bei Instagram mal verlinken. Das mache ich ja von mir aus jetzt einfach mal so. Das ist ja unabgestimmt. Aber da geht es ja dann auch indirekt um Immobilien, die hübsch werden.
Genau. Ich sage mal, ich mache die Hardware und sie die Software. Ja. Also sie hat wahnsinnig viel Geschmack, ist kreativ, hat ein ganz tolles Einrichtungsgeschäft seit vielen Jahren in Wentorf und das hat sich super entwickelt. Mhm. Und ich sage immer, sie hat eine Steffi Graf Vorhand, also wenn ich mit ihr Tennis spiele, sie hat auch in frühester Jugend das gelernt. Also sie kann auch sehr gut spielen, hat es nie so wahnsinnig intensiv dann gemacht, aber ihre Vorhand ist top.
Aber sie hat dich als Tennisprofi kennengelernt, wenn ich fragen darf? Oder danach?
Eigentlich danach, aber ich habe dann ja noch Bundesliga gespielt. Ja. Also sie hat doch die letzte,
ach, da war ich stehen geblieben. Sorry,
die letzte Zeit hat sie noch so ein bisschen miterlebt und so ein bisschen dieses Flair und hat sich da sehr interessiert für. Und ja, es war gut, dass sie das noch ein bisschen miterlebt hat. Dann hat sie noch so diesen Eindruck gehabt, wie was ich so in meinem ersten Leben alles so gemacht habe.
Und das zweite Leben, das führst du weiter fort. Immobilien, bevor jetzt weitere Menschen neben Klaus Hofsess dich zu spammen über alle Kanäle und sagen, Herr Ostertun, können Sie bitte meine Immobilie vermarkten? Vielleicht das einfach auch nochmal, um das Ganze abzurunden, beruflich, kannst du dann, weil indirekt ist es schon so, dass manchmal auch Leute sich bei mir dann melden und sagen, hier, und dann kann ich das auch fachkundig beantworten oder kann dann auf die Folge verweisen und sag, hör dir nochmal das Ende an, weil Ricky Ostertun macht was im Bereich Immobilien?
Also im Moment spezialisieren wir uns tatsächlich hier im norddeutschen Raum, Immobilien zu finden, die man entwickeln kann. Also wenn jemand ein altes Haus hat, ein gutes Grundstück oder eine Idee, was man daraus machen kann. Wir sind hier gut aufgestellt, haben großes Netzwerk an, auf das Handwerker sind oder Planer. Also da sind wir sehr gut drin und dann bitte melden.
Und bis zu finden bei LinkedIn tendenziell?
LinkedIn, ja.
Ja, das am einfachsten, ja. Ne? Wunderbar.
Genau.
Prima. Ricky, vielen, vielen Dank für die Anekdoten, für die Zeit. Ich guck mal auf die Uhr, das ist auch rekordmäßig sind wir hier unterwegs. Irgendwie werde ich vielleicht zwei Teile draus schneiden. Ich weiß nicht, wo ich den Schnitt machen soll.
Wahnsinn, die Zeit rennt, aber irre, ne? es kommt ja dann immer so peu à peu doch die ganzen Gedanken von früher und du stellst so gute Fragen, ihr macht das super hier, also hat total Spaß gemacht und ich bin ein treuer Fan und werde alle Folgen mir anhören.
Das ehrt mich sehr, das freut mich. Vielen, vielen Dank und in diesem Sinne, auf bald.
Alles klar, bis dann.
Tschüss. Tschüss. Folgt uns bei WhatsApp auf unserem Doublette 76 Kanal. Dort gibt es Videos zu unseren Folgen, wir geben dort die Namen unserer nächsten Gäste bekannt und ihr könnt Tickets gewinnen für Tennisturniere in Deutschland. Doublette 76 wird präsentiert von Markenpersonal und Brainseeker. Danke an Karl Anders für den kreativen Tennisrahmen. Folgt Doublette 76 bei Instagram oder LinkedIn. Doublette 76 wird präsentiert von Brainseeker Consulting.